Hey Leute, bevor die Episode startet, einmal kurz die Info. Ich habe die heutige Episode leider mit einem falschen Mikrofon aufgenommen. Deshalb ist meine Audioqualität leider nicht so gut. Das einmal kurz für euch zur Info. Zur nächsten Episode wird das Ganze dann wieder in gewohnter Qualität sein. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Und falls doch, dann ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, alle, die sich das trotzdem reinziehen. Vielen Dank und viel Spaß mit der Episode.
Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und mit mir in der Leitung Hollywood Tim.
Moin Mahlzeit, bienvenidos.
Ja, einiges passiert seit der letzten Episode. Wir stehen kurz vor der besten Zeit des Jahres, vor den Playoffs 2022, 2023 und ja, da natürlich erstmal vorab die Frage an dich, Tim, wie sehr hast du Bock darauf?
Ja, also auf die Playoffs hat man natürlich immer riesig Bock. Die Frage stellt sich ja eigentlich nicht wirklich. Ich war, das kann ich zugeben, ein bisschen enttäuscht von den Play-ins. Da habe ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr erhofft. Und auch die Playoff-Zusammenstellung, wie wir sie jetzt letztendlich haben, die hätten auch ein bisschen interessanter werden können mit Sicherheit, aber ja, mein Gott, dann wird es eben so sein, dass wir ab der zweiten Runde dann wahrscheinlich auch dann nur noch die besten Spieler dann in den Playoffs haben. Das bietet ja dann auch nochmal einen ganz anderen Reiz. Deswegen bin ich damit absolut fein und freue mich, dass es jetzt endlich losgeht.
Gut, ich glaube, da sind wir dann auch relativ einer Meinung, weil ich muss auch sagen, so diese erste Runde kickt mich relativ wenig, muss ich ehrlicherweise sagen. Werden wir ja jetzt dann auch im Laufe der Episode darauf zu sprechen kommen. In unserer Playoff-Preview werden wir jede einzelne Serie in der ersten Runde ein bisschen durchgehen. Dann auch durchtippen, um einfach mal zu gucken, da natürlich auch dann rückblickend, wer hatte sich am meisten von uns dann geirrt. Das ist ja immer ganz witzig so. Und
meistens ja, sind wir es ja beide.
Ja, genau. So viel dazu. Und ja, dann Tim, musst du dein Rätsel noch lösen?
Ja, ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen davon abzulenken, um ein bisschen Zeit zu gewinnen, denn ich bin da echt ein bisschen blank. Also, dass ein Spieler als Hollywood bezeichnet wurde, kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Wird aber, denke ich mal, ein Spieler sein, der wahrscheinlich bei den Lakers gespielt hat.
Das ist korrekt.
Vermutlich auch relativ lange.
2 Jahre.
2 Jahre, oh. Okay, das macht es jetzt deutlich schwierig. Ich habe gedacht, das ist vielleicht irgend so eine Lakers-Legende gewesen, die so, was weiß ich, 12 Jahre oder so da war. Bei 2 Jahren wird es natürlich schwierig.
Hat aber 2 Titel auch gewonnen in der Zeit.
Ah, okay. Das ist interessant. Ja, wer könnte das sein? Was weiß ich, Ron Artest? Keine Ahnung.
Ich sag mal so, mit dem Vornamen bist du schon relativ gut dabei.
Was heißt denn relativ gut?
Also es ist der Vorname. Jetzt musst du nur noch auf den richtigen Nachnamen kommen. Geh mal in der Zeit noch ein paar Jahre zurück. Also du.
Noch weiter zurück?
Ja.
Boah, wie viel? Ich glaube, so viele Runs gab es in der NBA gar nicht. Wie gibt es denn sonst noch außer Ron Artest?
Man kennt ihn.
Ja. Wahrscheinlich irgendeinen ganz offensichtlichen, der mir gerade einfach nicht einfällt.
Nee, offensichtlich würde ich es auch nicht sagen, weil man den Spieler eher mit einer anderen Franchise verbindet. Der hat für insgesamt 4 Franchises gespielt. Als erstes die Cavs, dann die Clippers und dann würde ich sagen für den Stint.
Ach, Ron Harper.
Ron Harper, genau. Ja. Also sogar 5-maliger NBA-Champion. Der, ja,
natürlich ja, stimmt, der hat. Ja. 2000, 2001, glaube ich, nochmal mit den Lakers den Titel geholt. Und dann, glaube ich, auch, hat er dann sogar seine Karriere schon beendet?
Ja, genau. Also der hat 99, 2000 und 2000, 2001 in beiden Jahren mit den Lakers war der beim Titel dabei und hat dann aufgehört. Also hinten raus in seiner Karriere, weil Chicago war ja dann seine vorletzte Station, hat er auch nochmal, da war er 4 Jahre, war halt dann auch quasi beim zweiten Threepeat dabei. Und das ist schon stabil, Alter, in den letzten 6 Jahren dann nochmal mit 5 Titeln da rauszugehen.
Ja, stimmt, für Jackson hat ihn ja dann noch nach L.A. geholt.
Das ist schon echt verdammt beeindruckend, muss man sagen. Ja, aber und auch so einer dieser Spieler, gerade auch vom zweiten Threepeat, so klar wichtig und so gewesen, aber gerade wenn ich mich jetzt auch an die Last Dance-Doku und so zurückerinnere, wurde er vielleicht einmal angeschnitten oder so. Also da war ja wirklich der Fokus ganz klar auf den Starspieler und so und auf der Zeit und ansonsten, ja, der einzige Rollenspieler, der da wirklich besonderen Fokus hatte, war vielleicht Steve Kerr, aber das auch nur, weil er halt jetzt mittlerweile so ein großer Name ist.
Ja, und Toni Kukoc, ne?
Ja, genau.
Ja, zwischendurch auch mal.
Ja, aber sonst muss man echt sagen, sind da leider die Rollenspieler nicht so gut bei weggekommen, was irgendwie ein bisschen schade war, muss ich ehrlich sagen.
Aber warum heißt denn Ron Harper Hollywood?
Das weiß ich auch nicht, ey, das kann ich. Also die anderen Alternativen wäre der Ohio Flyer gewesen, weil er aus Ohio kommt.
Obviously.
Und da auch zur Highschool gegangen ist. Und ja, der dritte wäre ein bisschen einfacher gewesen. Es wäre einfach nur Harp.
Ja, da wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen dann.
Ja, aber ich muss auch sagen, Alter, die aktuelle B-Boy-Ref-Startseite, die hat auch wenig hergegeben. Alternative wäre Chandler Parsons gewesen, der aber kein Nickname hat, was es deutlich schwieriger gemacht hätte. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, kenne ich niemanden. Also, das wäre ganz schön schwierig geworden. Deshalb, ja, nicht so einfach gewesen dieses Mal. Also schon ein schwierigeres Rätsel. Aber vielleicht gerade so Fans der damaligen Bulls oder so, die haben es vielleicht auf dem Schirm gehabt, können sie uns ja gerne mal mitteilen, wie ihr dieses Rätsel dieses Mal fandet.
Auf jeden Fall. Da bin ich auch mal gespannt, wer das wusste.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, genug über Ron Harper gesprochen. Lass uns zu den diesjährigen Playoffs kommen. Und ja, da würde ich direkt die Frage an dich gehen. Möchtest du erst über den Osten oder über den Westen sprechen?
Da ich den Westen dann doch noch ein bisschen interessanter finde als den Osten, würde ich sagen, lass uns mit dem Osten starten.
Okay, alles klar, dann machen wir das. Wollen wir vom Matchup her 1 mit 1 gegen 8 anfangen?
Ja, genau, okay. Ich würde sagen, wir nähern uns dann einfach so der Mitte an.
Okay. Alles klar, gut, dass wir da dann eine Reihenfolge gefunden haben. Ja, dann fangen wir mit dem ersten Matchup an. Hier treffen die Milwaukee Bucks auf die Miami Heat, die sich im zweiten Play-in-Spiel durchsetzen konnten, nachdem sie als Siebtplatzierter das Duell gegen die Hawks verloren haben. Bisschen überraschend, muss ich auch ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht von den Heat, weil ich hatte sie da eigentlich vorab als Favoriten gesehen. Die Hawks haben aber relativ kurzen Prozess mit ihnen gemacht und so waren die Heat nochmal gefordert in einem zweiten Match gegen die Chicago Bulls, die sich in ihrem ersten Play-in-Spiel gegen die Raptors durchgesetzt haben. Und ja, das konnten aber die Heat dann für sich entscheiden. Und so sehen wir jetzt mal wieder die Serie Milwaukee gegen Miami. Ist ja auch über die letzten Jahre schon häufiger mal passiert. Aber ich bin ehrlich, ich habe lieber das Match als nochmal jetzt ein Rematch vom letzten Jahr. Da ist ja auch Milwaukee auf der ersten Runde gegen die Bulls angetreten. Und das war ja auch eine relativ eindeutige Nummer. Ich denke, gegen Miami wird es nicht unbedingt spannender. Aber hey, ich glaube, ich sehe lieber Jimmy Butler in den Playoffs als irgendeinen von den Bulls, muss ich ehrlich sagen, weil da muss ich ehrlich sagen, da ist Jimmy halt einfach immer für eine Explosion gut. Aber eine Serie wird er gegen dieses Bucks-Team einfach nicht gewinnen können, so realistisch muss man sein.
Nee, also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ich hätte vor der Saison noch gedacht, dass die Heat vielleicht so ein Team sein könnten, das zwar keinen Homecourt-Advantage haben wird, aber trotzdem dann für die Teams im Homecourt dann doch ein unangenehmer Gegner sein könnte. Aber ich muss echt sagen, nach dieser Regular Season und auch nach dem, was wir in den Play-In-Turnieren gesehen haben, finde ich die jetzt alles andere als angsteinflößend. Du hast es ja schon angesprochen, man hat da überraschend gegen die Hawks verloren, weil man einfach nicht in der Lage war, Rebounds zu holen. Jetzt in der vergangenen Nacht hat man sich dann zwar gegen die Bulls durchgesetzt, allerdings muss man da auch fairerweise sagen, ich glaube, der Einzige, der einigermaßen gut shooten konnte an dem Tag, war Max Strus, weil der irgendwie, ich glaube, 6 oder 7 Dreier allein in der ersten Hälfte hatte. Hat sich da irgendwie komplett am Leben gehalten, wo der auch denkt, ja, okay, der ist jetzt auch nicht unbedingt das Pferd, auf das man da in den Playoffs setzen würde. Ich glaube, Bam hatte sogar jetzt in dem Spiel nur ein Field Goal oder so. Also der ist da auch komplett wieder untergetaucht. Also, ja, weiß ich nicht. Also, mich würde es tatsächlich auch nicht wundern, wenn die Bucks da jetzt direkt ein Ausrufezeichen setzen wollen und die komplett wegklatschen in der ersten Runde. Ist also meiner Meinung nach deutlich realistischer als jetzt eine einigermaßen spannende Serie über 6 Spiele oder sowas. Also ja, da muss man ehrlich sein, da wird für Miami nicht zu holen sein. Und ich weiß auch nicht, ob das für die jetzt ein Vorteil ist, dass die jetzt ja quasi nochmal den 7. gegen den 8. Seed getauscht haben durch das Play-In-Tournament. Glaube ich nicht, dass das der Plan war, aber ja, wie gesagt, also wenn du da das Auftreten von denen gesehen hast, dann hast du keine Angst vor denen, dann traust du denen auch nicht viel zu in der ersten Runde.
Ja, das denke ich auch. Und ich schätze mal, trotzdem hätten sie wahrscheinlich auch in der ersten Runde lieber gegen Boston gespielt, weil das muss man ja auch sagen, Boston einfach in dieser Saison auch jetzt gerade im Endspurt nicht ganz auf der Höhe, deswegen vielleicht in den Playoffs könnten sie vielleicht Schwierigkeiten erstmal haben. Natürlich wären sie trotzdem ganz klar favorisiert gewesen. Aber dieses Milwaukee-Team ist ja wirklich einfach durch die Saison geflügt, hatte nicht wirklich mal Schwächephasen oder so. Und deswegen finde ich, sind die jetzt gerade auch, wenn wir jetzt zum Start der Playoffs ausgehen, wären die für mich auch so mit der Top-Favorit, einfach weil die jetzt schon richtig auf der Höhe wirken. Und ich kann mir auch auf jeden Fall gut vorstellen, dass sie da relativ kurz einen Prozess mit den Heat machen werden. Aber wie gesagt, bei Miami gibt es immerhin einen Jimmy Butler, der wirklich immer für ein elitäres Playoff-Game, ja, das immer im Tank hat. Natürlich dann gefühlt auch im nächsten Spiel mal einfach nur mit, ja, der Field-Goal-Coach von 20% rausgehen kann oder so. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding, aber...
Ja, wie letztes Jahr gegen die Celtics, ne?
Ja, genau. Aber also das war ja auch...
Und Abstrahl.
Ja, aber das musst du ja auch sehen. Also dieses Heat-Team, ne? Einfach letztes Jahr noch in den Conference-Finals gewesen und ein Jimmy-Butler-Dreier davon entfernt gewesen, vielleicht weiterzukommen und sogar wieder in die Finals zu kommen. Und das finde ich so krass. Also diese Schwankungen bei Miami, weil man muss ja sagen, der Kern ist ja eigentlich jetzt relativ der gleiche. So, jetzt kam natürlich nochmal ein alter Lowry oder so in letzter Zeit dazu und so. Aber halt so dieses rund um Bam und Jimmy, das besteht ja jetzt schon ein bisschen länger, ne? Und dafür finde ich es halt krass. Ich glaube, 20 waren sie ja in der Bubble in den Finals. 21 war ja, glaube ich, auch erste Runde gegen Milwaukee, wo sie einfach gesweept worden sind.
Ja.
Und dann letztes Jahr wieder in den Western Conference Finals, Eastern Conference Finals natürlich. Aber sorry, ist früh. Aber ja, das ist schon interessant, sage ich mal, was da für Auf und Abs bei den Heats sind. Also da frage ich mich auch immer, ob die dann das eine Jahr so viel overperformen oder im anderen halt dann wieder underperformen. Und da frage ich mich so, was ist so wirklich die Mitte so bei dem Team? Weil ich finde das ziemlich krassen Unterschied der Extreme, muss ich sagen, über die letzten Jahre.
Ja, das ist tatsächlich so auffällig bei denen. Ich kann dir da auch tatsächlich keine wirklich aussagekräftige Antwort drauf geben. Es ist bei denen halt auch immer so, dass sie in der Regular Season erstmal ja so ein paar Gänge runterfahren, einfach weil die wissen, wann es tatsächlich drauf ankommt. Und da ist es dann ja auch oft so, dass sie dann eben ab der ersten Runde schon ja nicht die beste Ausgangssituation haben, was dann den Playoff-Baum angeht, so wie jetzt dieses Jahr ja letztendlich auch. Und da kann es dann natürlich passieren, dass du in der ersten Runde dann auch mal ausscheidest. Wenn du allerdings dann in der ersten Runde direkt einen großen Gegner wegräumst, dann ist natürlich danach der Weg ein bisschen einfacher. Also vielleicht hängt das damit zusammen. Keine Ahnung, weil als sie jetzt in der Bubble in den Playoffs waren, da sind sie ja, glaube ich, auch irgendwie als Fünfter in die Playoffs gestartet, wenn ich mich nicht völlig irre. Also hatten da ja auch schon nicht die einfachste Ausgangssituation und haben das dann trotzdem irgendwie hingekriegt. Also ja, vielleicht liegt es einfach tatsächlich mit dem Seeding zusammen.
Kann auf jeden Fall auch gut sein. Aber ja, was mir halt auch jetzt wieder aufgefallen ist, also dieses Jahr finde ich auch, bei dem Roster fehlt es halt auch einfach an Tiefe, ne? Wenn du jetzt in die Play-Ins geguckt hast, wer da gespielt hat, da haben sie auch mit einer Achterrotation gespielt und ja, das ist dann teilweise auch einfach schwierig spielbar, sage ich mittlerweile, in den Playoffs. Auch wenn du jetzt guckst, dass halt so ein Kevin Love, den sie vom Buyout-Markt geholt haben, dass der so eine wichtige Rolle da jetzt spielt, beziehungsweise wichtig, aber halt Teil der Playoff-Rotation ist und irgendwo ja schon auch wichtig bei ihnen ist, weil wir haben es ja schon gesagt, es fehlt ihnen an Größe und das hast du halt jetzt, wie gesagt, also dieses Play-In-Spiel gegen die Hawks war halt echt der Wahnsinn, einfach weil sie keine Rebounds geholt haben, gegen natürlich die Hawks gut aufgesetzt, starten ja auch nominell deutlich größer mit einem Capella und einem Collins, die sind beide größer als der größte Spieler bei den Heat mit Bam, der ja auch für seine Größe es sehr gut macht, deutlich eigentlich größer spielt, als er in Wahrheit ist, ne, aber ja, es ist ein bisschen schwierig dann bei ihm, weil ansonsten, wenn du das jetzt siehst, dann startet halt ein Jimmy Butler nominell auf dem Power Forward. Das ist halt schon sehr klein, ne? Und dann gerade, wenn du dir vorstellst, jetzt in dieser Serie gegen Milwaukee, ist halt zufälligerweise der beste Gegenspieler ein Seven-Footer und den dann zu stoppen, weil ich denke mir auch, also wer von den Heat verteidigt denn Giannis? Also weil Bam brauchst du in der Zone und bis auf Jimmy sehe ich da einfach wirklich niemanden, der das machen könnte. Vielleicht mal Caleb Martin oder so, Oladipo für ein paar Possessions oder so, aber der frisst die ja auch auf. Also ich sehe da wirklich niemanden, der da Giannis stoppen soll.
Nee, das kannst du tatsächlich nur über eine Team-Defense versuchen. Weiß nicht, ob du die alte Mauertaktik wieder auspacken musst oder sowas.
Ja, das haben sie ja auch.
Eins gegen eins kannst du komplett vergessen.
Also 21 haben sie es ja dann auch noch mal probiert und da hat Giannis die Mauer ja einfach eingetreten. Also
ja, deswegen, also ist bei mir gerade auch so ein bisschen die Frage. Also eigentlich kannst du das auch nicht nochmal machen.
Ja.
Oder zumindest nicht dauerhaft.
Nee, es ist super schwierig. Also, aber wie gesagt, gerade auf den großen Positionen, das ist halt echt schon hart. Jetzt, klar, ich glaube, Jo7 ist gerade noch verletzt. Aber ansonsten, wenn du das halt jetzt anguckst, jetzt hast du mit Love und Cody Zeller halt zwei Spieler, die du wirklich gegen Ende der Saison nochmal reingeholt hast. Und das sind jetzt so gefühlt deine einzigen Alternativen zu Bam. das ist halt dann einfach zu wenig, muss man ehrlich sagen. So, also irgendwo muss man wirklich sagen, dieser PJ Tucker-Abgang, der hat die Heat so krass getroffen, einfach weil sie den ja wirklich nicht ersetzen konnten. Und gefühlt, ja, haben sie das jetzt über die Regular Season so aufgefangen, sage ich mal, dass sie halt einfach wirklich sehr klein gegangen sind. Aber das wirst du keine ganze Postseason durchziehen können. Und deswegen muss ich jetzt auch sagen, wenn wir dann wirklich so in Richtung Ergebnistipp und so kommen, glaube ich echt, das wird eine sehr kurze Serie. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich auf den Sweep gehe oder ob ich denen noch ein Spiel zutraue. Ich würde fast sagen, einfach weil es Jimmy ist, würde ich tippen, halt Bucks in 5. Also ein Spiel wird Jimmy drin haben, wo er irgendwie für 47 geht, wo plötzlich jeder Dreier oder so bei ihm fällt und wo sie vielleicht auch mal eine ganz gute Defense auf Parkett stellen, wo vielleicht mal bei den Schützen der Bucks nicht unbedingt alles fällt. So ein Spiel kann immer drin sein, aber ansonsten sehe ich da einfach keine Chance, wie dieses Team halt diese Milwaukee Bucks stoppen soll.
Also tippst du jetzt auf einen 4-1?
Ja.
Ja, dann gehe ich tatsächlich mit dem Sweep. Ich sehe zwar auch irgendwo ein Spiel, wo Jimmy das komplett an sich reißt und die Offense dann alleine trägt, aber andersrum, du hast ja noch das andere Ende des Feldes und da finde ich, wird es natürlich nochmal deutlich schwieriger für das Heat-Team als offensiv schon. Deswegen, ja, damit wir da auch ein bisschen abweichen, gehe ich dann in dem Fall mit dem Sweep.
Okay, okay. Aber ich bin ehrlich, eigentlich gab es auch nur diese beiden Optionen. Oder hast du irgendwie mal eine Sekunde an Bucks in 6 oder so gedacht? Oder nein, vielleicht sogar für die Heat?
Nee, um Gottes Willen, nein.
Nee, das wäre halt, ob wirklich da müsstest du irgendwie Verletzungen oder sowas einkalkulieren, weil ansonsten, wenn du dir einfach zu den Kern dieses Bucks-Teams anguckst, rund um Holiday, Middleton, Antetokounmpo, Lopez und so, das ist halt einfach viel zu stark, nominell schon, und dann, wie gesagt, noch mit den ganzen Schützen da rumherum, das ist einfach ein Top-Roster, die sind halt auch alle halbwegs fit, Middleton halt schon über die ganze Saison, so ein bisschen weiß man nicht so ganz, wie es bei ihm jetzt so aussieht, aber also ich glaube, über die Bucks werden wir dann auf jeden Fall auch noch in späteren Episoden mehr sprechen. Haben jetzt ein bisschen mehr über die Heat gesprochen, aber ich denke, das ist auch in Ordnung, weil wie gesagt, von denen werden wir uns laut unserer Meinung relativ schnell wieder verabschieden.
Genau, sieht das aus.
Dann würde ich sagen, möchtest du die nächste Serie einleiten, Tim?
Ja, das Matchup 2 gegen 7 im Osten dieses Jahr. Die Boston Celtics gegen die Atlanta Hawks. Wir haben die Hawks vorhin angesprochen. Sie haben ein bisschen überraschend die Heat geschlagen im Play-In-Tournament, einfach weil sie ja in der Lage waren, auch Rebounds zu pflücken, im Gegensatz zu Miami. Und ja, so treffen sie jetzt auf die Celtics, die ja für viele, und da spreche ich auch für uns beide, vor der Saison eigentlich das Team waren, wo wir gesagt haben, das ist insgesamt das rundeste Team der Liga, was die Kaderzusammenstellung angeht. Das würde ich auch nach wie vor so sagen. Hat ja auch dann zur Trading Deadline sich auch nochmal so ein bisschen variabler gemacht, beispielsweise mit Mike Muscala. Der wird zwar wahrscheinlich jetzt in den Playoffs nicht so ganz viele Minuten sehen, aber bringt eben auch nochmal eine neue Dimension mit rein, was eben nochmal unterstreicht, dass man einfach insgesamt das rundeste Team der Liga sein sollte. Bei Atlanta muss man jetzt so ein bisschen gucken. Wir haben jetzt relativ kurzfristig erst auch noch einen Trainerwechsel vorgenommen, haben jetzt Quinn Snyder an der Seitenlinie, wovon das Team meines Erachtens noch auf jeden Fall profitiert. Und was jetzt auch das letztendliche Seeding der Hawks nicht wirklich die ganz große Aussagekraft gibt. Also wäre Quinn Snyder über die komplette Saison da gewesen, dann wäre man wahrscheinlich nicht Achter in der Regular Season geworden, sondern wäre wahrscheinlich weiter oben gelandet, denn seitdem sieht es ja deutlich besser aus. Das vielleicht tatsächlich so ein Faktor, der die Serie ein bisschen interessanter macht. Auch ein Faktor vielleicht, dass Mesula, der neue Headcoach von den Celtics, ja auch noch nicht in den Playoffs gecoacht hat, aber ich denke, ja, dieses Celtics-Team ist einfach insgesamt dann doch zu gut, dass das so schwer ins Gewicht fallen könnte. Man hat zwar jetzt auch wieder in der Regular Season zwischendurch ein paar Gänge rausgenommen, um ja halt einfach auf diesen Moment jetzt vorbereitet zu sein, denn man will es besser machen als im vergangenen Jahr, als man in den Finals an den Warriors gescheitert ist. Aber ich mache mir eigentlich auch hier überhaupt keine Sorgen, dass Boston das relativ klar für sich entscheiden sollte. Wenn man auch mal berücksichtigt, dass das Team einfach die zweitbeste Offense und zweitbeste Defense der Liga gestellt hat in der Regular Season, also in beiden Bereichen in der Top 2, das ist schon extrem heftig und ja, für viele Boston ja auch nach wie vor ein absoluter Titelkandidat oder sogar Titelkandidat Nummer 1. Da sollte man, denke ich, in meinen Augen zumindest auch nichts anbrennen lassen in Runde 1. Wie siehst du das?
Relativ ähnlich, muss ich sagen. Wobei ich es halt gerade in diesem Matchup relativ interessant finde, weil du da ja wirklich jetzt so ein bisschen, ja, unter gegensätzlichen Voraussetzungen reingehst von den beiden Teams aus. So, ja, bei Boston klingt das jetzt immer ein bisschen hart, so, weil natürlich die sind trotzdem Zweiter und so geworden. Nur, wie gesagt, die haben über die letzten Wochen waren die nicht so ganz auf der Höhe, ne? Also hast du ja auch bei den Stars teilweise gemerkt, dass ein Tatum jetzt zum Ende der Regular Season nicht mehr so gut war, nicht mehr so effizient gescored hat wie noch am Anfang, der natürlich trotzdem eine Wahnsinnsaison abgeliefert hat, das will ich Ihnen jetzt gar nicht abreden. Aber wenn du jetzt rein aufs Momentum guckst, kommt es mir ehrlich gesagt so ein bisschen so vor, als hätten da jetzt natürlich auch gerade die Hawks, weil sie jetzt das Play-in und so gewonnen haben und generell halt unter Snyder, sieht das schon echt ganz gut aus. Ich glaube, im Endeffekt wird es halt auch so sein, wie du schon angesprochen hast, dass halt der Coaching-Wechsel jetzt einfach ein bisschen noch zu frisch ist, dass da wahrscheinlich noch nicht die Automatismen alle greifen werden, so wie sich Snyder das vorstellt. Aber ich muss echt sagen, jetzt die Hawks seitdem unter ihnen gefallen mir doch schon ganz gut. Und das kann auf jeden Fall wieder dafür sorgen, dass die Hawks dann für die nächste Saison ein interessanteres Team werden können. Aber jetzt in dieser Saison, glaube ich, ist es halt auch noch ein bisschen zu schwierig, so, beziehungsweise einfach zu früh. Wie gesagt, so das Momentum, kann man schon fast sagen, steht jetzt gerade bei denen so ein bisschen auf der Seite, aber das wird trotzdem, glaube ich, auch nicht, dass die Celtics da groß was anbrennen lassen werden. Also da glaube ich auch höchstens so Verletzungen oder so könnten vielleicht ein Problem sein. Ich weiß zum Beispiel nicht, was mit Robert Williams ist. Bei denen ist ja immer so ein bisschen das Rätsel, ob der spielen kann oder so. Wäre natürlich eigentlich auch kein unwichtiger Spieler in dieser Serie, gerade auch gegen die großen Hawks, wie wir jetzt schon gesagt haben. Müssten wir mal gucken, wie es da aussieht. Aber ansonsten hast du ja auch gesagt, gibt es auf jeden Fall auch die Alternativen. Mike Muscala wird auf jeden Fall ein wichtiger Spieler in diesen Playoffs werden. Also da bin ich voll überzeugt. Der Junge, der wird Boston zum Titel werfen. Nein, Spaß. Aber immer schön viel Liebe für Mike Muscala in diesem Podcast.
Was meinst du, was hätte der für Wettquoten auf den Finals-MVP, wenn du das heute machen würdest?
Zu niedrige auf jeden Fall.
Zu
Da
niedrige,
müssen wir
okay.
nicht. Also immer weiter hier die Mike Muscala-Propaganda pushen. Ja, aber wie gesagt, die Celtics, wie. Höchstens, wenn sie halt nicht fit sind, könnte es ein bisschen schwierig werden. Wie gesagt, Robert Williams jetzt angeschlagen gewesen. Jaylen Brown hatte sich ja irgendwie auch, musste, ich weiß, ich habe die Story nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber musste sich auch irgendwie die Hand mehrmals stechen lassen, weil er irgendwie, ich weiß nicht, ob er auch irgendwo gegengeschlagen hat oder so, oder ein Glas gepackt hat oder so auf jeden Fall. Ja, muss man auch mal gucken, inwieweit ihn das beeinträchtigt. Weil wäre natürlich schon ein bisschen ärgerlich, wenn dann dein zweitbester Spieler da so eingeschränkt ist, sage ich mal. Das könnte natürlich auch ein bisschen schwierig sein. Aber nein, wie gesagt, ansonsten Boston halt einfach ein super tiefes Team auch, muss man sagen. Auch wenn die dann ihre 8er, 9er Rotation angehen in den Playoffs, dann muss man wirklich davon sprechen, dass das die beste der Liga ist. Das ist halt einfach wirklich so. Und ja, dahingegen halt mit Atlanta, die jetzt halt positiv überrascht haben, muss man ehrlich sagen. Und die halt, wie gesagt, auch auf dem Papier, habe ich auch schon häufiger gesagt, ist das ein geiler Kader, der einfach vieles abdeckt, was du haben möchtest. Aber du hast halt eben mit Trae Young auch eben den Spieler, der jedes Mal, wenn er auf dem Feld ist, mit einer Zielscheibe auf seinen Rücken rumrennt. Und das wird halt wieder, ich glaube, das wird wieder so eine Serie, die einen so ein bisschen zeigt, ey, mit Trae Young als deinem besten Spieler wird es in den Playoffs extrem schwierig, einfach weil er dir, so viel er dir offensiv gibt, so viel nimmt er dir hinten auch wieder. Deswegen bin ich da ja leider ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen. Ich würde den Hawks gerne ein bisschen mehr zutrauen. Aber da sehe ich auch wieder, realistisch sehe ich es irgendwie nicht, weil ich denke mir so, klar, die haben auch viele Schützen, die natürlich immer heiß laufen können, wenn die dann einen guten Tag erwischen. Also Leute wie Bay, Bogdanovic, AJ Griffin vielleicht, falls er spielt. John Collins trifft plötzlich den Dreier wieder. Das ist auch ganz wild. Also das wäre natürlich auch ein Element, wenn er das in der Postseason so durchziehen könnte. Das würde ihn natürlich auch nochmal enorm aufwerten. Ja, das müssten wir einfach mal gucken, inwieweit sich das so durchsetzt. Aber ja, also auch wenn es wieder so tipptechnisch geht, gehe ich auch eher von einer schnelleren Serie aus. Aber letztes Mal habe ich vorgelegt, deswegen würde ich jetzt dich fragen, Tim, was tippst du? In wie viele Spiele geht die Serie?
Also ich glaube, in Sweep wird es nicht. Ein Spiel traue ich Atlanta safe zu. Könnte mir sogar auch vorstellen, dass es vielleicht sogar für ein zweites reichen könnte, weil Quinn Snyder ist ja natürlich jetzt auch so ein bisschen so ein unberechenbares Element in der ganzen Konstellation. Aber wenn ich mir da vorstelle, ich glaube, Trae Young wird wahrscheinlich auch bei weitem nicht seine beste Playoff-Serie spielen können, wenn er die ganze Zeit von Marcus Smart über das Feld gejagt wird. Deswegen gehe ich jetzt auch von einem 4:1 aus in diesem Fall.
Okay, wäre tatsächlich auch meine Tendenz gewesen, aber ich möchte nicht das gleiche tippen in dem Matchup, muss ich sagen. Und ich glaube, ja, gehe ich eher. Nee, komm, dann würde ich sagen, einfach weil mir die Hawks jetzt aktuell auch ganz gut gefallen. Ich traue ihnen einfach mal 2 Siege zu. Die haben ihre Schützen, die werden heiß laufen und vielleicht wird es bei den Celtics offensiv mal nicht ganz so gut zusammenlaufen. Deswegen sage ich dann Boston in 6.
Ja, finde ich cool. Finde ich gut, dass wir da ein bisschen auseinandergehen. Da würde ich sagen, kannst du auch gerne direkt mit der dritten Serie weitermachen.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da reden wir hier über die wahrscheinlich langweiligste Serie in meinen Augen in den gesamten Playoffs. Du nickst mit dem Kopf. Wir reden von der Serie des Philadelphia 76ers gegen die Brooklyn Nets. Und ja, was soll man groß zu sagen? Also, die Sixers treffen hier auf ein Team, was ja sich so, muss man ehrlich sagen, in der Konstellation wahrscheinlich, wie das Team jetzt aktuell zusammensteht, nicht für die Playoffs qualifiziert hätte. Da gehe ich zumindest davon aus, zumindest nicht direkt, weil die Brooklyn Nets stehen am Ende mit einem 45-37-Record da, konnten sich knapp vor den Heat direkt für die Playoffs qualifizieren. Die hatten nur einen Sieg weniger. Aber man muss sagen, wirklich der Großteil dieses Records von den Nets, von diesen 45 Siegen, kommt halt noch aus dieser Kyrie und KD-Ära und die ist halt mittlerweile vorbei. Mittlerweile ist dein bester Spieler Mikal Bridges und so geil der Typ auch ist, mit ihnen in den Playoffs als erste Option. Weiß ich nicht, ob das so vielversprechend ist. Gerade wenn du dir auch so noch anguckst, wie das Roster sonst in Brooklyn aussieht, da ist halt der größte Creator ein Spencer Dinwiddie und der ist jetzt auch nicht unbedingt der Elite-Point Guard, sag ich mal, der auch seine anderen Leute wieder gut mit einbindet. Und du hast halt leider auch in diesem Roster viele von diesen 3D-Wings, die so ein bisschen darauf angewiesen sind, dass ja, da noch Leute für sie mitkreieren. Und deshalb, also dieses Brooklyn-Roster, es ist ein cooles Team, total interessanter Ansatz, so mit voll vielen Wings vollgepackt und so. Aber ja, da fehlt es mir wirklich an Self-Creation. Und dass zum Beispiel auch ein Ben Simmons jetzt als Name, der wird dieser Serie jetzt natürlich noch sonst wirklich diese zusätzlichen Spice geben, ne? Aber ist ja auch out for season, wird nicht in dieser Serie teilnehmen. Und das ist so der einzige Faktor, wo ich gesagt hätte, ey, das könnte die Serie noch mal ein bisschen spannend machen. Einfach weil ich auch wirklich glaube, er könnte diesem Nets-Team helfen. Auch wenn er jetzt in dieser Regular Season wirklich einfach scheiße war, muss man wirklich so sagen. Ich glaube trotzdem hätte er dann auch mit der nötigen Motivation und so gespielt. Also ich glaube, das hätte man ihn in der Playoff-Serie gegen Philly nicht absprechen können. Aber dadurch, dass er halt jetzt auch ausfällt, wie gesagt, ist sein einzig wirklicher Creator für andere, ist halt ein Spencer Dinwiddie. Und das ist zu dünn. Das ist einfach zu dünn. Und wenn du dann halt, wie gesagt, auch noch auf die andere Seite guckst, da hast du Leute wie Harden, Maxi, sag ich mal, die natürlich auch erstmal bedacht sind, die anderen Leute mit einzubinden. Und dann hast du einfach fucking Joel Embiid da stehen. Und auch wenn du es dir anguckst, also auf der Gegenseite halt dann, wir haben über Nick Claxton, haben wir nur Positives im Laufe der Saison verloren und er hat sich auch super gesteigert. Aber im direkten Matchup gegen Embiid wird er aufgefressen. Also da muss man ehrlich sagen, da haben die Nets niemanden, der ihn verteidigen kann. Und wenn Embiid fit bleibt, was ja immer wirklich bei ihm, muss man auch ehrlich sagen, in den Playoffs das Entscheidende ist, wenn er das halt schafft, dann wird er mit den Nets kurzen Prozess machen.
Ja, muss ich tatsächlich gar nicht so viel hinzufügen. Wie du schon gesagt hast, das Nets-Team, was wir jetzt in der aktuellen Konstellation sehen, das ist oder wäre kein Playoff-Team gewesen. Auf der anderen Seite hast du Philly, die ja auch durchaus an die 2 oder an die 1 hätten gehen können im Osten, ohne jede Frage. Und ja, du hast ja das Problem angesprochen letztendlich, was die Nets haben. Du hast einfach in diesem Team, was zwar viele gute Defender hat, hast du keinen Spieler, der in der Lage ist, dieses Team in den Playoffs in der Offensive zu führen. Den gibt es einfach nicht. Wir haben zwar zwischendurch immer gesagt, ja, Mikal Bridges, ja, das ist total geil, dass der jetzt so viele Freiheiten in der Offensive hat und da hat er auch gerade in den ersten Spielen nach dem Trade relativ viel rausgemacht, aber er ist jetzt ja auch wieder abgekühlt. Und abgesehen von ihm wird es ja wirklich richtig dünn, was das angeht. Und ja, ich denke immer, so ein Team, was so viele gute Defender hat, da kannst du an einem guten Tag natürlich durchaus schon einen offensiv starken Gegner einschränken, aber er hat das gerade auch nochmal im Video angesprochen. Also, der ist halt auch einfach zu viel für Claxton. Würde mich schon sehr wundern, wenn das anders ist. Und ja, die ganzen anderen Optionen, die Philly hat, hast du ja auch schon angesprochen, vor allem an Harden und Maxi da zu nennen. Deswegen, also, das ist einfach zu viel auf einmal für dieses Team. Und ich denke auch, da werden wir eine sehr kurze Serie erleben.
Ja, das denke ich auch, weil, wie gesagt, da musst du ja auch wirklich so sehen, wie gesagt, so Leute wie Harden, auch wenn es gute Verteidiger wie also gute Verteidiger in Brooklyn gibt. Aber Harden ist ja auch wirklich, das ist ihm ja egal, wer da verteidigt. Der seziert sich die Defense auseinander. Der ist ja einfach ein Spieler von der Qualität, dem ist einfach egal. Also natürlich ist er nicht mal von sich selbst aus der Scorer vor dem Herrn. So, da muss man einfach sagen, hat er sein Spiel umgestellt. Aber so wie er aktuell spielt, gefällt, ist das eine Version von James Harden, die mir extrem gut gefällt. Halt dieses, okay, ich score, wenn es sein muss, so, aber im Endeffekt lass erstmal die anderen machen und so. Und das finde ich, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und deshalb, wie gesagt, also wenn Philly fit bleibt, und davon gehe ich total aus, zumindest jetzt auch in dieser Serie, weil es halt in meinen Augen relativ kurz wird, dann ja, wird es ein kurzer Prozess. Und ich glaube, gehen wir beide hier auf den Sweep?
Ja.
Okay, dann, weil da sind wir uns auch total einig. Es könnte eventuell sein, dass Philly irgendwie ein Spiel oder so vielleicht herschenkt, weil, ich weiß nicht, vielleicht geht man es nicht mit der nötigen Energie oder so an, macht es dann ein bisschen unnötig spannend. Letztes Jahr die Serie gegen Toronto war ja, meine ich, auch die Erstrundenserie, wo sie schon mit dreien vorne lagen und auf einmal haben sie nochmal zwei Spiele verloren oder so. Könnte passieren, nur ich sehe es halt einfach wirklich nicht, weil ich denke mir so, wo sollen bei Brooklyn die Punkte herkommen? So, weil gut, Bridges, jetzt seit dem Trade ist er auch ein 25-Punkte-Plus-Scorer, aber ansonsten gibt dir Dinwiddie vielleicht noch 20 und ansonsten musst du halt hoffen, dass die Rollenspieler ihre Dreier treffen. Und das, da kannst du ja auch kein festes Scoring oder so einplanen. Da brauchst du halt vielleicht wieder so ein 40-Punkte-Game von Cam Thomas, wobei ich eher bezweifle, ob wir den in den Playoffs jetzt überhaupt auf dem Parkett sehen. Also der Typ ist ja auch die wildeste Storyline der Saison. Ne? Also den geilsten 3-Spiele-Stretch, glaube ich, der Saison hingelegt, aber jetzt auch einfach wieder komplett irrelevant geworden.
Ja, das Netz-Pendant zu der Linsanity-Zeit bei den Knicks.
Ja, nur dass es deutlich kürzer war.
Nur dass es noch deutlich kürzer war, ja.
Okay.
Linsanity auf Wish bestellt.
Ja, aber genug dazu. Tim, lass uns über die einzig relevante Erstrundenserie im Osten reden.
Ja, bitte. Das ist Matchup 4 gegen 5, in dem Fall Cleveland Cavaliers gegen die New York Knicks. Und das ist für mich tatsächlich eine Serie, wo ich sage, da kann tatsächlich das Ergebnis in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen ausschlagen. Die ausgeglichenste Serie im Osten sollte es definitiv sein. Da würde ich auch keine zweite Meinung zulassen wollen. Wir haben ein Cleveland-Team, was für mich auf dem Papier zwar das bessere Potenzial hat, allerdings waren die jetzt so noch nie in den Playoffs. Die Knicks ja schon vor 2 Jahren, zwar nur in der ersten Runde, aber auch das eine Erfahrung, die dir durchaus weiterhelfen kann in einer weiteren Playoff-Serie. Ich fand auch die Knicks gerade in der zweiten Saisonhälfte richtig gut. Also die haben sich ja wirklich dann auch im Sommer nochmal richtig verstärkt. Da bin ich halt auch so ein bisschen jetzt hin und her gerissen. Wir haben viel bei den Knicks über Jalen Brunson gesprochen, was er für eine krasse Entwicklung jetzt genommen hat, wie gut er in der Regular Season performt hat. Er allerdings auch jemand in den Playoffs mit dieser viel zitierten Zielscheibe auf dem Rücken. Da muss halt wirklich gucken. Auf der anderen Seite haben wir Cleveland, die ja, das hatte mich ein bisschen überrascht, sogar die beste Defense in der Regular Season hatten. Da ist auch so ein bisschen die Frage, inwieweit sich das auf die Playoffs übertragen lässt. Ich denke, gegen die Knicks, ja, sollte das auch noch ziemlich gut funktionieren. Aber was halt wirklich so ein bisschen der Faktor für mich sein wird, ist eben, wie gut die ja doch recht jungen Cavaliers dann tatsächlich schon in den Playoffs performen können. Außer also Evan Mobley, gut, ich denke, defensiv sollte das nicht das Problem sein, aber inwieweit der dann offensiv auch eingebunden werden kann, wie viel Einfluss er da aufs Spiel nehmen kann, bin ich jetzt noch so ein bisschen unentschlossen. Andersrum bei den Knicks, ja, muss man wirklich sehen, wie viel haben sie damals aus der Erstrundenniederlage gelernt vor 2 Jahren. Hast natürlich dann auch mit Thibodeau einen Coach, der schon deutlich mehr Playoff-Erfahrung hat als beispielsweise ein Dickerstaff, was auch wieder so ein Faktor sein kann. Also ich finde, du siehst da eigentlich ganz gut. Du hast für beide Teams irgendwo ganz gute Argumente. Deswegen denke ich, wird das auf jeden Fall eine sehr heiße Playoff-Serie werden.
Ja, da sehe ich auf jeden Fall auch mit Abstand das meiste Potenzial. Also wie gesagt, für mich die einzig wirklich relevante Serie jetzt in der ersten Runde im Osten, weil da kann es wirklich in beide Richtungen kippen, muss man sagen. Einfach weil beide Teams halt auch über die Spieler verfügen, die einen Unterschied machen können. Also gerade halt jetzt Mitchell mit der ersten Serie, mit den ersten Playoffs jetzt mit den Cavs wird super interessant zu sehen sein. Er halt wirklich der Spieler von den Cavs, der da am meisten schon gesehen hat in der Postseason. Und deswegen denke ich, wird ja auch halt die Offense viel über ihn laufen müssen. Einfach weil, ja, das ja auch einfach gut funktioniert hat. Das hat sich jetzt echt gut ein, so, die haben sich da gut gefunden in Cleveland, finde ich. Also halt klar, dass es erstmal über Mitchell geht und ansonsten hast du halt immer noch Garland, der natürlich dir auch nochmal das Shooting bringt, aber halt auch dafür sorgt, dass die anderen Bigs mit einbezogen werden und so. Das ist auf jeden Fall, ja, gefällt mir so an sich ganz gut, dieses Konzept in Cleveland. Was halt bei denen sich schon die ganze Saison durchzieht, ist halt die Frage so nach dem fünften Starter. Das kann sich, glaube ich, auch über die Serie noch relativ flexibel ja, verändern, weil wenn du es halt auf die anderen Matchups anguckst, gerade halt jetzt, wenn wir da auch nach New York gucken, da hast du halt mit Brunson und Randall die beiden gefährlichsten Offensivspieler. Da frage ich mich auch, ja, weiß ich nicht, also Garland und Mitchell von der Größe her, musst du eigentlich schon fast einen gegen Brunson stellen, aber ja, ob die dann, sag ich mal, auch auf dem Niveau ihn verteidigen können, ist die Frage. Mitchell wird das zwar immer zugesprochen, oder müssen wir ja auch ehrlich sagen, das war in den letzten Utah-Jahren, ja, was teilweise, was er da defensiv angeboten hat, war es eine Katastrophe. Jetzt ist die Frage, ob es dann vielleicht nur daran lag, weil, ja, an diesem Jazz-Team, dass er sich da nicht mal so reingehangen hat oder so, oder ob er sich da generell ein bisschen zurücknimmt. Das wird auf jeden Fall interessant zu sehen, weil eigentlich ist ja so ein bisschen das Ding, gerade um Brunson zu stoppen, brauchst du halt eigentlich noch so jemanden wie einen Okoro oder so, aber der könnte dich dann ein bisschen offensiv killen, deshalb, das wird auf jeden Fall was sein, was ziemlich interessant zu beobachten sein wird, wie ja, der Bickerstaff entscheidet, weil Alternativen gibt es halt auf jeden Fall, es ist halt nur die Frage, für was sie schlussendlich gehen, ob dann Lamar Stevens doch reinrückt, ob sie plötzlich halt doch Danny Green auspacken, der halt jetzt auch noch nicht so die Riesenrolle bei ihnen hatte, der halt auch einfach mittlerweile sehr alt ist. Deshalb, ja, es wird schon super spannend. Oder halt, ob sie sagen, nee, wir gehen jetzt hier auf einen offensiven Shootout und schicken Caris LeVert halt drauf, was auch eine Möglichkeit wäre. Da bin ich schon ein bisschen gespannt, also wie sie es dann angehen. Kann halt dann in beide Richtungen kippen. Ja, bei New York ist ja jetzt so ein bisschen die Frage mit Randall auch, der sich ja auch verletzt hatte. Da ist auch jetzt die Frage, inwieweit er fit ist zu den Playoffs. Das ist alles so ein bisschen, weiß ich noch nicht so genau, in welche Richtung das hier geht. Weil ansonsten, ja, die Knicks halt auch gute Saison gespielt. Aber, ich weiß es nicht. Halt auch so viele Spieler, die denen ich eine gute Serie potenziell zutraue. Also gerade auch jemanden wie den Quentin Grimes, von dem verspreche ich mir richtig viel. Aber ja, ansonsten jemand wie den Brunson halt jetzt wirklich über eine komplette Serie, in meinen Augen klar, als erste Option zu gehen, kann man sich jetzt streiten, ob er oder Randall. Ja, das wird interessant. So klar haben wir es letztes Jahr auch irgendwo gegen Utah eine halbe Serie gesehen in der ersten Runde, damals noch mit Dallas. Und da sah er sehr gut aus. Aber das ist natürlich auch eine andere Voraussetzung, weil, wie gesagt, du hast es ja auch schon angesprochen, in dieser Serie spielst du jetzt halt gegen das beste Defensivteam der Liga. Also es wird auch nicht einfach für ihn. Aber ja, gerade auch von den Matchups her finde ich super interessant, wie das dann wohl die beiden Coaches so angehen.
Ja, also das ist wirklich eine Serie, die da sehr viel versprechen kann. Damit wir einfach weiterkommen, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal direkt zu unseren Tipps über. Und da tue ich mich tatsächlich unfassbar schwer dieses Mal. Ich müsste jetzt ja wieder vorlegen. Und ich würde jetzt einfach schon mal sagen, wir sehen 7 Spiele in der Serie mit dem besseren Ende für die Cavs. Einfach weil sie eben diese überragende Defense jetzt hatten in der Regular Season und weil du einfach wahrscheinlich auch mit Donovan Mitchell den besten Spieler der Serie haben wirst, gehe ich mal von aus. Und gerade der beste Spieler einer Serie ist halt meistens dann schon das Zünglein an der Waage. Und wenn du dann noch die bessere Defense dabei hast, dann sieht das schon ganz gut aus. Deswegen würde ich den Cavs hier den Vorteil geben wollen.
Okay, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch zu Cavs in 7 tendiert, würde dann aber auch eher zu Cavs in 6 gehen, bevor ich zu Knicks in 7 gehe.
Okay.
Und das wäre ja auch eine ganz coole Storyline, muss ich sagen, weil dann würden ja die Cavs das 6. Spiel in New York gewinnen. Und das ist ja eh auch so ein bisschen die Story, die Knicks ja auch ein Team gewesen, was super interessiert an Mitchell vor der Saison wäre. Und ich sehe schon kommen, wie er denen dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 50 Punkte einschenkt oder so und da schön in New York in die nächste Runde einzieht und die Knicks aus den Playoffs wirft.
Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Story, gebe ich dir definitiv recht. Schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, mich würde es auch nicht wundern, wenn die Knicks das letztendlich doch gewinnen. Von mir ist auch in 6 Spielen sogar. Würde ich auch nicht ausschließen wollen. Also das ist einfach die Serie, die im Osten mit Abstand am interessantesten ist.
Ja, safe, auf jeden Fall.
Ansonsten wird der Osten wahrscheinlich dann doch erst ab der zweiten Runde interessant.
Leider, ja. Also ehrlich, Also, wir haben ja auch vorab kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Also, wie gesagt, dieses Playoff-Bracket, wie es jetzt steht, ist nicht so geil. Also, muss ich ehrlich sagen, es hätte deutlich mehr Potenzial gehabt. Und jetzt, auch wenn wir rüber in den Westen gehen, ja, das ist auch nicht so super interessant geworden, muss ich sagen. Da ist es jetzt so, wenn wir da rüber gehen in den Westen, klar, an Nummer 1 stehen deine Denver Nuggets. Gefühlt seit der zweiten Woche oder so in der Regular Season sind sie da von diesem Top-Platz nicht mehr von abgerutscht und halten sich da jetzt durchgehend und ja, treffen da jetzt auf die Minnesota Timberwolves, die auch regulär auf Platz 8 gelandet sind und da sich, ja, nachdem sie ihr erstes Play-In in einem relativ spektakulären Spiel gegen die Lakers verloren haben, wo sie eigentlich auch schon lange Zeit wieder sichere Sieger, ehrlich gesagt, ausgesehen haben, bis sie dann gegen Ende gar nicht mehr gescored haben. Ja, dadurch mussten sie jetzt nochmal ins Matchup gegen die OKC Thunder gehen und haben sich dann durchgesetzt, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil ich hätte auf jeden Fall dieses junge OKC-Team liebend gerne in den Playoffs gesehen. Gerade jetzt auch gegen die Nuggets hätte ich super interessant gefunden, muss ich sagen, weil OKC ja gerade auf der großen Position ein bisschen unterbesetzt ist. Und da, wenn du dann so einen Rookie Jay Will gegen Jokic stehen hast und so, das wäre schon sehr interessant gewesen, muss ich sagen. Aber dann, wie gesagt, auch generell mit den jungen Spielern, Shay halt jetzt auch mal wieder für die Thunder in den Playoffs zu sehen, wäre super interessant gewesen. War ja, meine ich, auch schon mal für die Clippers und damit den Thunder in der Bubble in den Playoffs, ja, müsste er, ne?
Müsste so sein, ja.
Ja, aber seitdem hat er sich auch nochmal enorm verbessert, also wirklich zu einem All-NBA-Level-Spieler herangereift und deshalb, ich kann es eigentlich kaum abwarten, den Jungen dann irgendwann auch mal wieder in der Postseason zu sehen. Wird halt wahrscheinlich dann auf hoffentlich nächstes Jahr hinauslaufen. Aber ja, jetzt müssen wir mit den Minnesota Timberwolves uns begnügen in der ersten Runde gegen die Denver Nuggets. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock auf diese Serie. Also das liegt nicht unbedingt an Denver. Denver ist ein tolles Offensivteam. Ich mag sie sehr gerne. Ist mit Jokic natürlich einen absoluten MVP-Kandidaten in ihren Reihen. Und natürlich auch zu Recht an Nummer 1 gesetzt. Sind auf jeden Fall auch der Favorit in dieser Serie. Aber diese Timberwolves-Franchise, Tim, also ich weiß nicht, das ist einfach hart, muss ich sagen. Irgendwie jetzt, was da an Chaos einfach in diesem letzten Saisonspiel überhaupt schon war und jetzt mit diesen ganzen Play-In und so, dann suspendieren sie ihren Rudy Gobert, für den sie ja so viel abgegeben haben und. Ich weiß, es ist einfach eine Franchise, mit der werde ich nicht warm und ich traue ihnen aber auch hier nicht so super viel zu, muss ich sagen. So klar, offensive Firepower hast du in Form von Anthony Edwards und Karl Anthony Towns auf jeden Fall in deinen Reihen. Notfalls hast du Mike Conley, der wie im Play gegen die Lakers einfach mal on fire ist und da irgendwie 6 von 7 Dreiern reinknallt. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ja, ist das dann auch einfach nur ein Team, was von Nikola Jokic auseinandergepflückt wird in den Playoffs.
Ja, sehe ich ziemlich ähnlich. Wir haben jetzt auch bei den Nuggets endlich mal die Situation, dass man zumindest einigermaßen gescheiten Supporting Cast in der Defense stellen kann, jetzt mit KCP und auch Bruce Brown, die man sich ja im Sommer geholt hatte. Die machen das Team auf jeden Fall ja nochmal deutlich besser, wenn es Richtung Playoffs geht. Bin dann mal gespannt, was dann auch Jokic gegen die Twin Towers macht. Ich weiß nicht, ob du dich an dieses eine Spiel erinnern konntest, wo irgendwie Gobert mal ihm so zugerufen hat, ja, ich habe Jokic und so, und Jokic hat nur gesagt, brother, I got 47 on you. Also der hat es ja auch schon nicht nur einmal gezeigt, dass er auch sich nicht wirklich von der Defense von Rudy Gobert ja, beeinträchtigen lässt. Und wenn du halt die beiden Twin Towers auf dem Feld hast, das fand ich ja sowieso schon ein bisschen schwierig, dann hast du ja meistens einen Towns, der irgendwo auf dem Flügel verteidigen muss, was ja noch schlimmer ist als seine Defense ohnehin schon. Deswegen, also da kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die Nuggets da die ganz großen Probleme haben sollten. Aber da du ja jetzt wieder dran bist mit Vorlegen, was die Tipps angeht, will ich dir das natürlich auch gar nicht nehmen. Aber ich glaube, wir gehen auch wieder in eine sehr ähnliche Richtung.
Boah, ich habe verdammt Bock auf einen Sweep zu tippen, ja. Aber dafür vertraue ich Denvers Defense leider nicht. Also ich glaube, die werden ein so ein Spiel drin haben, wo es bei Minnesota offensiv auf jeden Fall ganz gut läuft. Vielleicht sogar mit zwei. Bei Denver auf einen Sweep zu tippen, finde ich es schwierig, einfach weil, wenn es da halt mal nicht so läuft, offensiv, dann die werden defensiv, werden die halt trotzdem die Team da wirklich gut einschränken können. Deswegen, ich tue mich schwer. Komm, ich gebe den Timberwolves sogar 2 Siege. Ich sag Denver in 6. Aber mein größter Wunsch ist, Aaron Gordon soll bitte so ein krankes Poster über beide Bigs der Minnesota Timberwolves ziehen. Das wäre das wäre mein persönliches Highlight der Saison. Das wünschte ich mir, dass er wirklich so das
postet. Das würdest du dir einrahmen.
Das will ich mir einrahmen. Also das wird dann vielleicht das neue Bild für den Podcast oder so, wie Aaron Gordon wahrscheinlich so am besten so Tomahawk-mäßig so einfach über beide Bigs drüber stoppt. Das wird so auch einfach so richtig geil, dieses Experiment, was wir jetzt eigentlich auch nur ein Jahr oder so gesehen haben. Aber wenn man es gesehen hat mit Towns und Gobert, das sah katastrophal aus. Und ich glaube, das wird jetzt auch in den Playoffs wird das total exposed. So klar, Cat wird vielleicht wieder gute Spieler haben, wo er halt offensiv total abliefert. Aber du hast ja auch schon gesagt, wenn er dann irgendwie auf dem Flügel oder so verteidigen muss, der wird so aufgefressen, der Junge. Und deshalb, vielleicht holen sich die Timberwolves halt durch ihre offensive Firepower, holen sie sich in meinen Augen vielleicht sogar 2 Siege. Aber dafür werden sie dann, ja, für mehr reicht es auf gar keinen Fall. Und deshalb, denke ich, geht der Denver dann doch im Endeffekt auch relativ souverän nach Hause.
Dann gehe ich mit Nuggets in 5. Ich dachte eigentlich, dass das der Tipp ist, den du nimmst. Und ich muss auf den Sweep gehen. Also hätte ich auch gerne genommen. Aber naja, wenn du mir die Möglichkeit offen lässt, dann sag ich Nuggets in 5.
Ja, es ist halt echt so ein bisschen, die Defense sehe ich halt als zu schwierig an, muss ich sagen. Also ich glaube, da wird es für mich irgendwann schwierig, auf den Nuggets-Sweep zu tippen. Also du hast ja jetzt auch mit KCP und Bruce Brown zwei Spieler gesagt, oder vielleicht auch ein Christian Brown, wenn er es in die Playoff-Rotation schafft. Die sind auf jeden Fall da solide, aber ja, Murray und natürlich auch MPJ, da hast du halt auch immer relativ lange deine Schwachstellen auf dem Feld und natürlich auch noch Jokic dann. Deswegen, ich glaube, es wird einfach Spiele geben, da können sie dir offensiv nicht so viel liefern, wie sie dir halt defensiv kaputt machen. Und wie gesagt, wenn das gegnerische Team dann zumindest 2 sehr kompetente Offensivspieler hat, glaube ich, könnte das zumindest halt dafür sorgen, dass es pseudo-spannend wird, wenn man jetzt sagt, in 6 Spiele kann man sagen, sind sie ja nicht ganz chancenlos, aber im Endeffekt, ja, wird sich da Denver auf jeden Fall souverän durchsetzen, denke ich mal.
Okay, gut, dann gehen wir da auch wieder nicht so ganz weit auseinander und können dann auch direkt mit der nächsten Serie weitermachen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil da könnte ich mir vorstellen, dass wir da vielleicht sogar doch ein bisschen anders drauf blicken. Denn das Matchup 2 gegen 7 im Westen lautet dieses Jahr Memphis Grizzlies gegen die Los Angeles Lakers. Und das sind auch wieder so 2 Teams, die irgendwie von der ganzen Konstellation her so ein bisschen gegensätzlich sind. Ein sehr junges, aber nach wie vor sehr junges Memphis-Team, dagegen bei LA erste dann eben mit LeBron James, dem Typen, der mehr Playoff-Erfahrung hat als wahrscheinlich die gesamte Western Conference zusammen. Der hat einfach alles gesehen. AD hat ja auch schon Titel gewonnen. Also die Lakers, gerade was die Konstellation angeht, auf jeden Fall mehr Erfahrung. Bei Memphis auch sowieso dieses Jahr sehr viel Negativschlagzeilen gewesen. Also bei den Lakers ja eigentlich im Endeffekt auch, aber halt aus 2 völlig unterschiedlichen Gründen. Bei den einen halt, weil sportlich nicht so funktioniert hat und das Management irgendwie komische Entscheidungen getroffen hat. Bei Memphis, weil die Spieler einfach, verhaltensauffällig agiert haben, nennen wir es mal so. Grüße gehen raus an Ja Morant. Ist jetzt die Frage, inwieweit das dieses Team jetzt noch beeinflussen kann. Wahrscheinlich nicht mehr so sehr, denke ich jetzt mal. Da wird man sich mehr auf die Playoffs konzentrieren wollen. Allerdings habe ich eben auch spielerisch bei Memphis, auch wenn sie vom Seeding her der klare Favorit sein sollten, doch echt Fragezeichen, denn du hast eben diese vielen Verletzungsprobleme, gerade auf den großen Positionen. Wir werden keinen Steven Adams sehen. Clark fällt jetzt schon sehr lange aus. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt, ob wir dann Jaren Jackson Jr. sehr viel auf der 5 sehen werden. Hat bisher ja meistens nicht ganz so gut funktioniert. Dazu eher auch sehr foulanfällig. Und da bin ich dann wirklich gespannt, was ein Anthony Davis mit ihm veranstaltet, wenn der gesund bleiben kann. Er wahrscheinlich echt so ziemlich das unangenehmste Matchup, was die Grizzlies hätten bekommen können. Also auch wenn es 2 gegen 7 ist, denke ich, kann das auch durchaus eine sehr interessante Serie werden, auch eine recht ausgeglichene. Wer dann das Bessere ändert, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber auch die Erfahrung spricht ja dann schon auch für das Lakers-Team. Aber andersrum, insgesamt das stimmigere Team sollte nach wie vor Memphis sein. Also ja, ist vielleicht dann doch ein bisschen ähnlich wie schon bei der Knicks-Cavs-Serie, die wir schon besprochen haben, dass es da tatsächlich Faktoren gibt, die in beide Richtungen dann enden können.
Ja, es ist super schwierig. Also finde ich auch wahrscheinlich das am schwierigsten zu tippende Spiel, tippende Serie in dieser Western Conference, einfach weil ja, du hast schon angesprochen, gerade die Verletzungssorgen auf den großen Positionen finde ich bei Memphis richtig kritisch. Also ich habe ja auch schon mal gesagt, Triple J auf der 5 gefällt mir nicht so gut. Und gerade AD müsste das sehr gut ausnutzen können. Allerdings, wenn man ehrlich ist, die letzten Jahre, wenn wir gesagt haben, Schlüsselfaktor AD und so, das haben wir häufiger schon gesagt, ne? Und dann lief es im Endeffekt meistens trotzdem darauf hinaus, dass es halt dann wieder über LeBron gelaufen ist und AD einfach in der Form nicht abgeliefert hat, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Deswegen, ja, aber rein auf dem Papier sieht es halt wieder nach einer Serie aus, in der er eigentlich alles zerstören muss, ne? Wenn du das anguckst, da ist Memphis dann doch schon relativ dünn. Die haben zwar viele von diesen großen Wings auch in ihren Reihen, so, aber ja, so das wirklich gute Matchup für AD haben sie halt wirklich nicht. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt über die letzten Jahre so ein bisschen, wenn wir sagen, ja, irgendwann muss AD langsam übernehmen und so. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe es da nicht so ganz, ne? Und dann ist wirklich so ein bisschen das Ding, ja, wie machst du dann so sonst weiter? LeBron auch generell kommt mir auch noch nicht so fit vor, ehrlich gesagt. Da bin ich auch wirklich noch ein bisschen am Überlegen, ob er nicht vielleicht noch von seiner Fußverletzung vielleicht noch ein bisschen eingeschränkt sein könnte. Ja, und dann wird's halt offensiv auch schon wieder ein bisschen dünn in L.A. Weil klar, du hast D'Lo, aber das hat man jetzt auch im Playing gegen die Wolves gesehen. Der war halt irgendwann defensiv so eine Katastrophe. Und wenn es dann auch nicht offensiv zusammenläuft, dann wird er halt einfach gebencht. Ich hoffe, das zieht Darvin Ham auch in den Playoffs so durch. Weil wenn ein Spieler da einfach, ja, dir nur schadet, sowohl offensiv als auch defensiv, dann musst du ihn runternehmen. Und da musst du halt auch einfach einen Dennis Schröder auf sein Minimum-Contract anstatt dessen spielen lassen, weil er sich wenigstens immer defensiv reinhängt und da halt, ja, keine Drehtür ist, ne? Deshalb, ja, bin ich da auf jeden Fall mal gespannt. Aber ansonsten ist interessant, ne? Aber natürlich gerade jetzt, wie gesagt, mit der Adams-Verletzung, mit der Brandon-Clark-Verletzung, da ist Memphis wirklich auf den ganz großen Positionen ein bisschen dünn besetzt. Und ja, wenn du dann halt auf der anderen Seite AD hast und jetzt auch noch extra für die Playoffs verpflichtet Tristan Thompson, die werden Memphis da auf jeden Fall vor gehörige Probleme stellen. Spaß.
Ja, ja, so wird es sein. Also Tristan Thompson mit der X-Faktor der Serie, da sind wir uns, denke ich, einig. Ähnlich wie, wen hat die sich jetzt noch reingeholt? Shaq Harrison, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, der wird auch total wichtig sein. Also wenn D'Lo nicht spielen kann, dann wird er von Shaquille Harrison ersetzt wahrscheinlich.
Wobei, ehrlich, also es ist schon auch, das frage ich mich auch, wenn wir jetzt über die defensiven Matchups und so gehen, wer verteidigt denn bei den Lakers Ja Morant?
Also wenn er auf dem Feld steht, wahrscheinlich Schröder?
Ja, okay, ja, könnte er, aber ansonsten finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil Austin Reeves ist auch ein solider Verteidiger, aber ich glaube, der killt Jai mit dem Speed. Ja, und ansonsten, Vanderbilt könnte halt eine Möglichkeit sein, aber das ist dann auch wieder ein bisschen die Frage, inwieweit du ihn offensiv tragen kannst. Es ist gar nicht mal so einfach, muss ich auch sagen. Und wenn du dann halt guckst, sie haben halt auch noch Desmond Bane und so. Aber da finde ich, ist auch ein bisschen schwierig, das so einzuschätzen, wie sie das lösen wollen.
Ja, ich denke, das wird relativ viel wechseln. Ne? Also du hast jetzt Vanderbilt angesprochen, den könnte ich mir da auch durchaus vorstellen. Ich denke, wir werden auch ein paar Possessions sogar mal LeBron gegen ihn sehen.
Okay.
Wahrscheinlich nicht die meisten, aber so hin und wieder mal für ein paar Minuten kann ich mir das auch vorstellen. Ja, muss halt eben gucken, einer von den Startern nehmen. Und Austin Reeves, da sehe ich jetzt eigentlich, den sehe ich da auch nicht als allerbeste Option. Ja, muss man echt so ein bisschen gucken, ne?
Ja, es fehlt ihnen wirklich so an Point of the Attack Defendern. So, klar, Schröder hängt sich da auch total rein und opfert sich da auf, aber bei ihnen ist ja auch immer so ein bisschen das Ding, wie weit fällt bei ihnen zum Beispiel offensiv der Wurf und so.
Naja, wird nicht immer so laufen wie ein Player, ne?
Ja, also da natürlich extrem geil gewesen, also wirklich eines der besten Schröder-Spiele in der letzten Vergangenheit in der NBA, muss man wirklich sagen. Aber ja, es ist schwierig, ne? Und ansonsten, du hast halt auch sonst wieder viele Spieler, die dir vielleicht offensiv was bringen, wie Malik Beasley, aber die kannst du dann halt defensiv auch wieder eine Tolle kloppen. So, also ist so ein bisschen dieses, wieder einfach zu wenig Two-Way-Spieler, musst du einfach ehrlich sagen. Da mangelt es diesen Roster extrem dran. Also du hast wirklich nur so immer so zwei Extreme in die Richtung. Weil wie gesagt, da musst du halt auch gucken, bei Vanderbilt, weil defensiv brauchst du ihn eigentlich immer auf dem Parkett, nur da ist halt die Frage, ob er dir nicht offensiv zu viel kaputt macht. Das ist schon extrem schwierig, muss ich sagen. Deshalb, also ich finde es auch von der Matchups her und so total schwierig. Also
ja, beide Seiten haben da irgendwie so Probleme, die sie nicht wirklich lösen können, ne?
Ja. Das Einzige, was, denke ich, relativ klar steht, in Dylan Brooks wird LeBron James die ganze Zeit auf den Sack gehen.
Ja.
Also darauf können wir uns, denke ich, verlassen, aber wahrscheinlich wird er jeden auf den Sack gehen. Also zumindest laut genug wird er sein, aber ja.
Der wird wahrscheinlich auch so ziemlich jedem auf den Sack gehen, der jetzt nicht gerade irgendwie die ganz großen Sympathien für die Grizzlies hat.
Ja, genau so. Ja, wird spannend zu sehen sein, aber ich tue mich auch extrem schwer, muss ich sagen. Also die Serie zu tippen, wird auf jeden Fall eng. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auf jeden Fall die längste Serie wird im Westen.
Du kannst ja dich glücklich schätzen, dass ich eigentlich vorlegen
müsste.
Stimmt,
du fängst an, ne?
Ja.
Okay.
Ja, wir haben schon angesprochen, also beide Seiten haben da irgendwo ziemlich viele Probleme. In so einem Fall würde ich dann meistens einfach mit dem Team gehen, was mehr Erfahrung hat. Und das sind für mich dann eben die Lakers. Und ich überlege jetzt gerade, in wie vielen Spielen. Aber ich sage jetzt einfach mal, die Lakers gewinnen das in 6 Spielen.
Oha, okay. Also auch noch auswärts würden sie ja dann gewinnen. Nee, die würden zu Hause spielen, stimmt. Ja, stimmt, die sind ja der Lower Seed, ne? Ja gut, das stimmt natürlich, dann mit einem Heimspiel. Das kann schon helfen. Nee, ich glaube, die Serie geht auf jeden Fall in 7 Spiele. Und da würde ich dann mit Memphis gehen, tatsächlich. Also ich glaube, da habe ich bei LA einfach sogar noch mehr Fragezeichen, ne? Und das ist halt krass, weil, wie gesagt, Memphis mit dem verletzten Problem, ein bisschen Unruhe generell um die Franchise jetzt zum Ende hin nochmal gehabt. Aber nee, also muss ich trotzdem sagen, vertraue ich denen irgendwie mehr. Ich hoffe halt jetzt einfach, dass Jared Jackson es hinbekommt, in der Serie nicht andauernd zu faulen und dann immer nur so 25 Minuten oder so spielen zu können. Weil sonst wird es halt, wie gesagt, auf der Großposition ein bisschen dünn bei Memphis. Aber nee, ich vertraue da Ja und Desmond Bane und so, die werden das offensiv schon regeln. Und bei LA, die sind halt einfach dann auch teilweise darauf angewiesen, dass sie ihre Schützen halt treffen. Und da bist du, ja, hast du jetzt, sage ich mal, nicht die verlässlichsten Leute. Deshalb, ja, ich gehe mit Memphis in 7. Also das erste Mal, wo wir ein bisschen mehr als um ein Spiel abweichen.
Ja, das erste Mal, dass wir sogar einen unterschiedlichen Sieger haben.
Ja, genau.
Aber macht ja nichts.
Ja, ist wahrscheinlich dann jetzt auch wird die einzige Serie bleiben, wenn wir jetzt schon mal auf die nächsten beiden gucken.
Da gehe ich raus, ja.
Ja, da gehen wir jetzt auf das 3-6 Matchup ein und hier treffen die Sacramento Kings nach langer Durststrecke, 16 Jahre, glaube ich, hat es jetzt gedauert, sind sie endlich wieder in den Playoffs und treffen hier auf die Golden State Warriors, die an Position 6 eingelaufen sind. Und ja, die Kings, habe ich auch schon mal im Pod gesagt, ein Team, wo ich eigentlich die gesamte Saison über irgendwie darauf gewartet habe, dass sie doch noch irgendwie einbrechen, wo ich es einfach nie so ganz kaufen konnte, dass sie wirklich einfach jetzt so gut in dieser Saison sein sollten. Aber ja, sie haben die beste Offense der Liga gestellt, waren da super spektakulär und ja, deshalb auch jetzt vollkommen verdient sich den 3. Platz da gesichert, dürfen jetzt sogar mit dem Heimvorteil in die Serie halt gehen, aber ja, jetzt wahrscheinlich somit das undankbarste Matchup erwischt, was sie hätten bekommen können. Halt gegen dieses einfach abgewichste Warriors-Team, amtierender Champion, zigmal in den Finals gewesen, auch schon häufig die Championship gewonnen mit diesem Kern. Und ja, das ist halt super undankbar, wenn du da halt so diese ganzen jungen Wilden, sag ich mal, hast, die da halt einfach noch nicht groß Playoff erprobt sind. Klar, ein Sabonis war schon mal mit den Pacers in den Playoffs, das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Und ansonsten halt so Jungs wie Fox waren noch nie in den Playoffs. Keegan Murray ist ein Rookie so. Also das ist schon echt krass so. Und wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade so für Sacramento, weil ich hätte dem wirklich gefühlt, in jeder anderen Playoff-Serie hätte ich zumindest gesagt, ey, klar, defensiv seid ihr schwierig, aber gerade mit eurer Offense und so, notfalls geht ihr halt in den Shootout und so. Und da hätte ich mir wirklich auch, ich hätte mir jedes Matchup gewünscht für die Kings, was nicht die Warriors sind. Aber ja, schlussendlich ist es darauf hinausgelaufen. Und ich finde das so schade, ey, weil ich hätte die Warriors liebend gern in einem anderen Matchup gesehen, aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber so jetzt gegen Sacramento befürchte ich, dass die erste Playoff-Teilnahme seit der langen Durststrecke für die Kings leider keine lange sein wird.
Ja, das ist eine Befürchtung, die ich auch auf jeden Fall mit dir teile. Ja, wie gesagt, also viel ungünstiger hätte das Matchup nicht sein können, weil wahrscheinlich hätte es gar nicht ungünstiger sein können. Du hast bei den Warriors jetzt auch noch die Situation, dass jetzt noch ein Wiggins zurückkommt. Bei den Warriors war es ja sowieso über die gesamte Saison immer so ein bisschen das Thema, dass die ja auf jeden Fall underperformed haben. Man hat es ja irgendwie bei Auswärtsspielen nie so richtig auf die Kette gekriegt, da mal wirklich viele Siege zu holen. Was ja in den letzten Jahren eigentlich nie ein Problem war für die, aber jetzt aus welchem Grund auch immer schon. Und ich glaube auch mit diesem Narrativ, was da so ein bisschen mitspielt, und es kommt ja sogar noch dazu, dass wir ein California-internes Duell hier haben, da werden die Warriors wahrscheinlich auch direkt ein Ausrufezeichen setzen wollen und auch zeigen wollen, ey, ganz ehrlich, jetzt im Playoffs, jetzt könnt ihr euch eure ausgedachte Auswärtsschwäche da irgendwo, was weiß ich, wohin schmieren. Mich würde es nicht wundern, wenn die tatsächlich in das erste Spiel gehen und die Kings direkt in der eigenen Halle erstmal komplett vermöbeln. Also mich würde es wirklich nicht überraschen. Gerade weil das Team jetzt ja mit Wiggins auch nochmal ein Spieler dazu bekommt, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, ob er jetzt tatsächlich schon in den ersten ein, zwei Spielen der ganz große Faktor sein kann in den Playoffs. Wahrscheinlich wird er da auch erstmal ein bisschen wieder reinfinden müssen. Aber ich bin ganz ehrlich, also mehr als ein Spiel traue ich den Kings da auch auf gar keinen Fall zu.
Okay. Ja, es ist schwierig, ne? Gerade halt eigentlich die Konstellation, würde ich sagen, ist schon auch super interessant dadurch, dass die Kings halt den Heimvorteil haben und die Warriors ja ihre bekannte Auswärtsschwäche in dieser Saison gehabt haben. Da muss man ehrlich sagen, haben sie dieses Jahr, ich glaube, da haben sie echt zu den schlechtesten Teams der Liga gezählt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Auswärtssiege sie insgesamt in dieser Saison geholt haben. Ich glaube, es waren irgendwie nur so 10 oder so. Also ja, wirklich extrem wenig.
Also die sind erst sehr spät zweistellig geworden. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie 11, 12, 13, sowas
in der Dreh, ne? Also wirklich sehr schwach. Und wenn du es dann natürlich vergleichst, weil da gehe ich stark von aus, in Sacramento, dieser Halle, die wird brennen. Also die werden da so heiß drauf sein, die Fans. Aber irgendwo kann ich mir dann auch sehr gut vorstellen, so die Halle wird explodieren. Du hast eigentlich dieses eher schwache Warriors-Team on the road, aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass sie die einfach im ersten Spiel schon so klar die Grenzen aufzeigen, dass du wahrscheinlich, ja, vielleicht, ja, schon fast wieder alle brichst, so nach dem Motto. Aber das gehe ich eigentlich auch nicht von aus, weil, wie gesagt, die Kings, die werden einfach, ja, diesen Playoff-Run so gut mitnehmen wollen, wie es geht. Aber es ist halt extrem schwierig, ne? Also, ich weiß es nicht, es ist echt schwierig. In 5 Spielen würden sie ja dann auch würden die Warriors ja dann auch in Sacramento, würden sie die noch nach Hause schicken. Das wäre natürlich auch hart. Nee, ich gebe den Kings, ich gebe denen sogar 2 Siege. Ich glaube, es wird auch schwierig. Aber wie gesagt, die offensive Firepower haben sie. Und ja, bei den Warriors, vielleicht ist ein Wiggins noch nicht wieder ganz so auf der Höhe. Hat ja jetzt auch wirklich lange keinen NBA-Basketball mehr gespielt. Und ja, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass die Warriors kurzen Prozess machen. Sie sind auch ganz klar der Favorit. Wie gesagt, da finde ich sie auch einfach mit den defensiven Matchups und so, es sieht einfach alles viel, viel besser aus. Und Sacramento, so geil sie offensiv sind, so schwierig wird es defensiv. Aber ich hoffe es auch einfach, dass dieses Team wenigstens 2 Siege feiern darf in den Playoffs dann. Einer wäre natürlich auch schon schön. Das Schlimmste wäre natürlich ein Sweep, was ich auch theoretisch mir irgendwo vorstellen könnte. Und da würden mir die Kings richtig leid tun. Aber nee, ich traue es ihnen irgendwo zu, dass sie einen Sieg auf jeden Fall holen. Und ich würde sogar sagen, sie schaffen noch einen zweiten. Also ich tippe dann auf Warriors in 6.
Ja, das ist ja gerade die offensive Power der Kings angesprochen. Die kann ja natürlich immer mal ein Playoff-Spiel gewinnen. Allerdings ist das wahrscheinlich dann trotzdem gegen keinen Gegner schwieriger als die Warriors. Und deswegen es tut mir total weh, das jetzt zu sagen, aber ich gehe tatsächlich hier mit dem Sweep.
Oha. Das finde ich krass. Okay.
Ja, man muss ja auch mal ein bisschen ein bisschen gamblen. Weil, was mir jetzt gerade auch mal durch den Kopf gegangen ist, wenn die Warriors sweepen, dann würden sie ja tatsächlich die Serie auch vor eigenen Rängen enden. Und gerade nach dieser Saison, die ja auch so gewisse Höhen und Tiefen immer mit sich hatte, wäre das wahrscheinlich auch für die so der wünschenswerteste Start, dass du einfach mal direkt so das größtmögliche Ausrufezeichen setzt in der ersten Runde. Ja. Und ich sehe es halt durchaus als möglich.
Ja gut, was für mich halt auch noch so ein bisschen Faktor sein könnte, ist halt eben, dass du mit Mike Brown auf Seiten der Kings einen Coach hast, der bis zum letzten Jahr noch für die Warriors gearbeitet hat. Also da vielleicht auch ein bisschen Insights und so hat. Ne, klar, wenn die jetzt sich in der Zeit auch weiterentwickelt haben und werden nicht mehr alles genauso machen wie halt damals noch, aber es könnte auf jeden Fall auch noch, sag ich mal, ein potenzieller Vorteil für die Kings sein. Deswegen, also krass, also sind wir hier auch wieder 2 Spiele auf jeden Fall auseinander. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass dann halt das mittlere Resultat, also Warriors an 5, würde ich vielleicht am realistischsten einschätzen. Du bist dann halt nochmal ein bisschen realistischer mit den, oder ein bisschen optimistischer mit den Warriors, ich ein bisschen optimistischer mit den Kings. Aber im Endeffekt sind wir uns, denke ich, einig, dass halt die Warriors dann in die nächste Runde einziehen werden und leider ist nicht der längste Playoff-Run für die Kings sein wird. Aber ich denke, wenn sie dann auch auf die Saison zurückblicken, wird es ihnen einfach egal sein, weil sie sich denken, ja Mann, wir haben endlich diese Durststrecke beendet und ja, wir haben hier eine stabile Mannschaft, sage ich mal, einfach auch ist aufgebaut, die auch in den nächsten Jahren zumindest auf jeden Fall immer weiter um die Playoff-Plätze im Westen mitkämpfen kann.
Ja, das denke ich, können sie auf jeden Fall. Also ich denke, es wird auch nicht die ganz große Rolle für sie spielen, wie die Serie ausgeht. Wir werden auf jeden Fall zufrieden sein mit der Saison. Müssen sie auch. Denn die haben jetzt auch die längst aktive Durststrecke damit beendet. Und ja, ich meine, die Zukunft, die sieht jetzt ja auch nicht so ganz verkehrt aus. Also ich denke, da kann man auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren mit Playoff-Teilnahmen von denen rechnen. Es wird wahrscheinlich nicht nochmal so lange dauern, bis sie wieder dabei sind.
Das denke ich auch. Also du brauchst auf jeden Fall Verteidiger in diesem Roster. Das wird ihnen sehr gut tun. Klar. Und dann am besten auch natürlich noch welche, die so ein bisschen einen gewissen Two-Way-Faktor haben. So, klar, du hast so jemanden wie Davion Mitchell oder so, aber den kannst du halt auch nicht, also jetzt in dieser Serie zum Beispiel auf Stephen Curry oder so setzen, der frisst den auf. So. Also der ist natürlich auch super undankbar, also wenn du jetzt in den Playoffs gehst und zu irgendwen sagen musst, ey, du hast heute Steph. Ich schätze mal, am Anfang wird es vielleicht sogar De'Aaron Fox machen, aber ja, also ich glaube, undankbarer kann es kaum sein, wenn du dann in die Playoffs gehst. Deshalb, ja, ist halt einfach leider schwierig für die Kings, aber deshalb, also ich hätte zum Beispiel auch so eine Serie Denver gegen Kings, hätte ich super interessant gefunden. Einfach so komplett scheiß auf Defense, wir gehen nur auf Offense und lass gehen, so nach dem Motto. Das wäre super cool gewesen, aber ja, leider vom Seeding her die Kings wirklich einfach das schlechtmöglichste losbekommen und deshalb, ja, werden wir wahrscheinlich eher nicht so einen langen Kings-Run jetzt sehen.
Das wäre wahrscheinlich nicht. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon zur letzten Serie, die wir noch besprechen müssen. Das 4-5-Matchup im Westen, namentlich Phoenix Suns gegen die LA Clippers. Und ja, das ist auch so eine Serie, die ja wahrscheinlich mehr versprechen könnte, wenn nicht so viele Faktoren da jetzt mit reinspielen würden, wie es eben der Fall ist. Denn die Clippers, ein Team, bei dem wir seit, was weiß ich, wie vielen Jahren mittlerweile sagen, dass sie unfassbar tief sind, aber haben eben auch immer wieder ihre Verletzungen, die sie mit sich rumschleppen. Paul George da jetzt vor allem genannt, der die letzten Spiele nicht mitwirken konnte. Dann gehst du jetzt mit dem Kawhi Leonard in die Playoffs, bei denen du auch jetzt erstmal wieder so ein bisschen gucken musst, wie gut funktioniert das eigentlich überhaupt noch, gerade was die Gesundheit angeht. Und auf der anderen Seite hast du ein Phoenix-Team, was zu Saisonbeginn jetzt eigentlich nicht so die ganz großen Titelchancen hatte. Zumindest wurden ihnen nicht so ganz viel zugerechnet. Bis man sich dann dazu entschieden hat, zur Trading Deadline den All-In-Move schlechthin zu machen, um sich Kevin Durant ins Team zu holen. Muss man so ein bisschen gucken, wie das jetzt aussieht. Er hat jetzt noch nicht so ganz viele Spiele mit den Suns zusammen gemacht. Allerdings, wenn er gespielt hat für Phoenix, dann haben sie auch immer gewonnen. Also die Siegquote steht da noch bei 100%. Bei ihm, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, die letzten 27 Spiele von ihm, da sind jetzt Spiele von den Suns und den Nets mit inbegriffen. Von diesen 27 Spielen hat er einfach 25 gewonnen, was auch komplett absurd ist. Zudem war jetzt ja sogar auch der erste Spieler in NBA History mit einer 55-40-90 Season. Also hat er nochmal so einen ganz eigenen Club eröffnet. Was auch brutal ist, wenn du überlegst, also vor ein paar Jahren ist es auch schon, ja, also die besten Jahre von dem haben wir eigentlich schon gesehen. Der fällt jetzt so langsam aus seiner Prime raus, der gar nichts ist. Und ja, diese Kombi, die er dann jetzt aufs Parkett bringt mit Devin Booker dann auch und dazu noch ein Chris Paul als ein bisschen das Gehirn hinter dieser Mannschaft. Das ist halt echt ein Trio, was es extrem in sich hat. Und ja, wenn ich mir bei den Clippers dann vorstelle, dass da Paul George jetzt auch noch nicht wieder mit dabei ist, ja, dann auch so ein paar andere Rollenspieler, wo du irgendwie auch nie so richtig weißt, wen sieht ein Tyronn Lue jetzt überhaupt in der Serie vorne. Das haben wir auch in den letzten Jahren ganz oft gesehen, dass er da auch extrem viel ausprobiert hat. Weiß ich nicht. Also die Clippers da bei mir tatsächlich mit sehr vielen Fragezeichen. Und auch wenn die Suns sich jetzt noch nicht so krass einspielen konnten, ist es nochmal so, dass die individuelle Klasse dann doch nochmal auf einem anderen Level ist. Und deswegen denke ich auch da, dass das eine relativ deutliche Sache für Phoenix werden sollte.
Ja, ist auch echt schade mit der Verletzung von George, weil das hemmt bei mir auf jeden Fall auch so das Hype-Level bei der Serie. Ja, wie gesagt, ich hätte mir auf jeden Fall eine andere Konstellation gewünscht. Also hättest du mir die die Suns gegen die Warriors in Runde 1 gegeben, hätte ich das auf jeden Fall sehr cool gefunden. Und dann halt auch auf der anderen Seite Sacramento gegen die Clippers, die ja dieses Ultra-Scoring-Game in der Regular Season hatten, hätte ich auch auf jeden Fall nochmal interessanter gefunden. Und ja, jetzt haben wir halt diese Konstellation, wo ich sagen muss, okay, hätte ich die Suns wahrscheinlich eh schon favorisiert gesehen und dadurch, dass jetzt bei den Clippers halt noch der zweitbeste Spieler fehlt, ja, das macht schon ganz schön schwierig so. Ist ja auch so, ich glaube, irgendwas hatten sie jetzt letztens auch bei den ganzen ESPN-Experten oder so, ich glaube 14-0 oder so sehen die das halt, also alle tippen auf die Suns, keiner traut den Clippers da was zu. Und ich sehe es auch ähnlich so, gerade dadurch, dass jetzt George, es wird zwar spekuliert, dass er im Laufe der Serie zurückkommt, aber selbst wenn, wird er ja auch wahrscheinlich noch nicht auf dem Niveau zocken können, was wir von ihm gewohnt sind. Ja, und dadurch wird es wahrscheinlich trotzdem dann Phoenix hinbekommen, sich hier durchzusetzen, einfach weil sie halt dann auch mehr Firepower haben, so, also wenn du echt, du musst ja wirklich die Szenarien ausmalen, in dem, wie könnten die Clippers gewinnen, da bräuchtest du halt einen Kawhi Leonard, der offensiv klar in den Terminator-Modus schaltet und einfach das Team da in erster Linie schon fast alleine tragen muss, auch wenn du dich dann umguckst, von wem kommen dann die zweitmeisten Punkte, wahrscheinlich Westbrook, was ja auch immer so in den Playoffs schwierig sein könnte, ob du immer auf ihn da wetten möchtest. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er total übermotiviert sein wird. So, natürlich ist das so eine Storyline jetzt natürlich auch mit Eloy KD, so zwei alte Teamkollegen, die jetzt hier aufeinandertreffen. Ja, ist ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, ich würde den Clippers gerne auch mehr zutrauen, nur ich sehe es irgendwo einfach nicht. Einfach weil, ja, du hast ja jetzt auch schon die offensiven Qualitäten von Phoenix angesprochen. Wenn KD halt wie so spielt, wie er spielt, wird er häufig gedoppelt werden müssen. Und dann werden halt freie Looks für Teammates entstehen. Und ja, das werden die höchstwahrscheinlich bestrafen können. Klar, auch bei Phoenix ist so ein bisschen die Frage nach dem fünften Starter. Das heißt in der Regular Season ja häufig Josh Okogie. Da ist halt aber auch wieder das Ding, inwieweit ist er tragbar, wenn er seine Würfe nicht trifft, musst du wieder anders draufstellen. Und da hast du zwar viele Kandidaten, die aber auch alle irgendwo ihre Schwächen mitbringen. Sei es dann halt dann die defensive Anfälligkeit bei Leuten so wie Terrence Ross, Landry Shamet und so. Oder halt, ja, auch so, dass sie offensiv halt vielleicht ein bisschen schwierig sind, wie Wainwright oder auch ein Kollege, wie heißt er denn, Torrey Craig, den sehe ich da auch. Also ich glaube, das wird halt auch ganz interessant zu beobachten sein bei Phoenix, wie sich diese Rolle, also gerade die des fünften Starters, aber natürlich auch dann im Closing-Lineup, wer da halt an der Seite von halt eben Booker, Ayton, Paul und Durant am Ende noch auf dem Parkett stehen wird. Generell auch Paul finde ich total spannend in diesen Playoffs, war ja letzte Saison wirklich nicht gut. Also er hatte dieses eine krasse Spiel gegen die Pelicans, wo er halt mal wieder den Point Guard hat rausholen lassen, wo er irgendwie 14 von 14 gegangen ist. Aber gerade in der Dallas-Serie war er ja ein Totalausfall. Und gerade halt die Jungs aus diesem Phoenix-Team, die da noch da sind, die werden natürlich auch mit einiger Wut im Bauch, sag ich mal, antreten, weil die sich ja als einer der Top-Favoriten ja ziemlich sang- und klanglos dann aus den Playoffs verabschiedet haben. Deswegen, also, die sind gefordert, aber die werden auch brennen. Und jetzt habt ihr halt einfach noch fucking Kevin Durant dazu gekommen. Also, ich gehe halt auch leider davon aus, dass es eine relativ unspannende Serie sein wird, weil ich sehe es dann halt auch einfach bei den Clippers nicht zusammenlaufen, weil wenn Westbrook deine zweite Scoring-Option ist, wird es irgendwo schwierig und ich denke, er wird schon fast sein müssen, weil ansonsten sehe ich da auch nicht so das Superpotenzial bei den Clippers. Oder Tim, sehen wir jetzt Bones Highland, der es allen zeigen wird in L.A.?
Nein.
Schade.
Ich glaube nicht.
Ach, Mann. Aber von seinem Selbstvertrauen auf jeden Fall.
Ja, vielleicht zeigt er ja doch, dass er zwei Second-Rounder wert war. Mal schauen. Also auch eine Serie, die hat... Ja, sie hätte unter anderen Vorzeichen deutlich besser sein können, als sie jetzt wahrscheinlich sein wird. Ja, wie gesagt, das wäre irgendwie schon cooler gewesen, wenn man da gerade mit dem 3-6-Matchup da ein bisschen die Seeds anders hätte. Aber kann man jetzt nichts machen. Wir müssen jetzt noch ein letztes Mal die Serien tippen. Ich darf jetzt beim letzten Mal vorlegen. Und ja, also wir haben beide schon gesagt, das wird eine relativ kurze Geschichte. Aber irgendwo... Ich habe kurz überlegt, ob ich tatsächlich hier sogar auch nochmal einen Sweep auspacke, aber das wäre mir zu heftig. Dafür finde ich die Clippers dann wahrscheinlich doch noch zu gut. Deswegen gehe ich hier dann auf den Gentleman Sweep und sage, ein Spiel gewinnen sie, aber die Suns machen das dann im fünften Spiel dann doch zu.
Ja, okay. Dann werden wir uns hier beim letzten Spiel das erste Mal doppeln müssen, weil für mich sind eigentlich auch Suns in
5. Warte mal, doppeln. Philly, Nets hatten wir auch.
Ah, stimmt. Da hatten wir auch. Ja, stimmt, stimmt. Okay, dann doppeln wir uns das erste Mal in der Western Conference, weil da, ich sehe es halt wirklich nicht. Also klar, Terminator Kawhi kann dir immer Spiele gewinnen, aber mehr als eins sehe ich irgendwo auch nicht. Und eigentlich bräuchtest du ihn ja auch noch defensiv. Würde ich super interessant finden, wenn sie ihn defensiv gegen Durant stellen würden, aber das können sie sich nicht erlauben, weil sie brauchen ihn einfach offensiv. Und deshalb, ja,
wie gesagt. Dann würde mich interessieren, wie würdest du denn sonst KD verteidigen?
Ich schätze mal, es wird Batum machen.
Meinst du? Okay.
Also es gibt jetzt halt auch niemanden, der sich so super anbietet. Deshalb.
Ja, mit Paul George wäre es halt was ganz anderes gewesen.
Ja, ne? Ja, deshalb. Unter diesem Vorzeichen ist schwierig, aber wie gesagt, ich würde Kawhi lieben gern gegen ihn sehen. Nur das könnte. Er braucht seine Kraft offensiv so, ne? Also ich glaube, das. Klar, in einem Game 7 oder so, wenn es so weit kommen würde, dann ja. Aber dann werden wir es, denke ich, auch sehen. Aber so kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass die Clippers das von vornherein machen werden. Und deswegen, ja, gibt jetzt nicht unbedingt so viele Optionen dann noch im Clippers Roster, aber ich schätze mal Batum. Falls er spielen sollte, Marcus Morris, der war jetzt, glaube ich, auch gegen Ende der Regular Season nicht mehr so häufig hat er gespielt. Das ist auch generell mit den Clippers irgendwie. Ich weiß auch noch nicht, ob die ihre super Rotation gefunden haben. Also Covington war jetzt gegen Ende der Saison, wurde er ein paar Mal wieder häufiger eingesetzt. Er ist ja eigentlich auch ein Spieler, finde ich, den man immer gut gebrauchen kann, hat aber teilweise bei den Clippers gar keine Rolle gespielt. Deswegen, ich bin da total gespannt drauf. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also dieses Clippers Roster halt auch irgendwie, ja, wenn der zweitbeste Spieler fehlt, wird es schwierig. So. Also klar, du hast zwar noch so Leute wie Paul oder so, wenn der mal heiß läuft, kann der dir vielleicht auch ein Spiel gewinnen oder so. Aber ne, da fehlt es mir irgendwo so ein bisschen an Fantasie. Ich glaube, wir werden trotzdem enge Spiele sehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Phoenix die Clippers total wegschießt. Dafür halte ich auch trotzdem defensiv noch zu viel von den Clippers. Aber ja, es ist halt einfach nicht die beste Besetzung. Und das ist schon ein bisschen schwierig, wenn halt das Team, was halt nicht halt in der Favoritenrolle ist, auch wenn jetzt die Clippers kein klassischer Underdog oder so sind. Aber ja, wir hätten eine geile Serie unter dem Vorzeichen halt, dass alle gesund sind, wäre es eine geile Serie, aber so. Auch wenn George dann im Laufe der Serie dazu stößt, wie gesagt, wird er nicht auf seinem vollen Leistungsniveau sein können. Und ja, das wird dann einfach dafür sorgen, dass sich Phoenix da relativ eindeutig durchsetzen wird. Und ja, wir sehen es dann halt beide so, dass sie es in 5 Spielen zumachen werden.
Ja, ich meine, gerade wenn du überlegst, wenn PG zurückkommt, dann kann es ja durchaus sein, dass die Suns schon mit 2-0 oder so führen. Dann ein Spieler, der von der Verletzung zurückkommt, dann mit dem dann direkt das Ruder wieder rumreißen wollen, ist halt auch schwierig. Gerade wenn es halt die Suns sind mit der ja eigentlich in der Spitze auf jeden Fall größten Star-Power der Liga. Deshalb also, nee. So gern ich mir das auch unter anderen Vorzeichen gewünscht hätte, da werden wir leider auch keine spannende Serie erleben. Und so ist es ja tatsächlich jetzt auch so, dass wir eigentlich nur 2 Serien jetzt hatten, von den 18, die wir besprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, das könnte spannend werden. Und das war einmal Cavs gegen Knicks und einmal Grizzlies gegen Lakers. Also ja, ich hatte es ja in meinem Eingangsstatement schon mal so gesagt, da hätten wir mit Sicherheit bessere Matchups bekommen können, aber so wird es dann wahrscheinlich ab der zweiten Runde dann richtig nice.
Das auf jeden Fall. Also ab der zweiten Runde, wenn wir uns jetzt mal so die Matchups angucken, wie wir es getippt haben, würden im Osten die Bucks gegen die Cavs spielen. Würde ich ultra gerne sehen. Also wenn in der Regular Season, wenn die beiden Teams aufeinander getroffen sind, waren das so mit meine Lieblingsspiele in der Saison. Das war richtig, richtig cool. Also da würde ich mich richtig drauf freuen. Die zweite Serie Philly gegen Boston, auch super interessant, wie das aussehen würde. Also da wäre im Osten, hättest du nur noch geile Begegnungen. Im Westen dann wahrscheinlich Denver gegen Phoenix. Auch interessant. Ist ja auch ein Rematch auch. Letztes Jahr ist Denver doch auch gegen Phoenix rausgeflogen, oder? In der ersten Runde? Oder ist das nee, schon wieder zwei Jahre?
Zwei Jahre. Letztes Jahr ist meine erste Runde gegen die Warriors gescheitert.
Ah, stimmt. So war das, ja. Genau. Also, aber auch auf jeden Fall schon in der jüngeren Vergangenheit aufeinander getroffen. Ja, und dann in unserem Szenario die Warriors entweder gegen die Grizzlies oder gegen die Lakers. Das einzige Mal, wo wir uns beim Siegertipp anderer Meinung waren. Hätte beides was, muss man ehrlich sagen. Warriors Grizzlies ja auf jeden Fall auch letztes Jahr in den Playoffs ja auch eine gewisse Vorgeschichte gehabt, da ja auch in der zweiten Runde aufeinander getroffen. Das jetzt nochmal zu sehen, wäre auf jeden Fall cool. Aber natürlich auch, die Lakers hätten auch was. Gerade halt wieder LeBron gegen Steph zu sehen, so, das wäre natürlich schon sehr interessant.
Und das also, wie gesagt, nicht in den Finals, ausnahmsweise.
Ja, genau. Und da halt dann auch nicht, ja, also das wäre schon interessant, muss man wirklich sagen. Also generell, erste Runde könnte ein bisschen schwierig werden, glaube ich halt auch, dass das, wie gesagt, ein bisschen zäh wird, ey, aber ansonsten, es sind die Playoffs und es wird die beste Zeit des Jahres. Vielleicht brauchen sie so ein bisschen, um ja, einen zu begeistern, aber ich kann mir auch total vorstellen, dass wir trotzdem beeindruckende Spiele sehen werden, so mit einzelnen individuellen Leistungen und so, aber wie gesagt, die Superspannung sehe ich noch nicht, muss ich sagen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das mal so ist in der ersten Runde. Dafür wird es halt dann, wie gesagt, spätestens nach der zweiten wieder richtig, richtig gut.
Ja, das auf jeden Fall. Was für uns ja auch noch ganz cool ist, jetzt gerade an dem ersten Playoff-Wochenende sind ja auch für europäische Zuschauer sehr angenehme Tipp-Off-Zeiten teilweise dabei. Da sind ein paar Spiele um 19 Uhr und um 21.30 Uhr. Also da, ja, kann man auf jeden Fall reinschalten, auch wenn das wahrscheinlich dann auch nicht so die spannendsten Gegner sein werden. Aber Playoff-Basketball zur europäischen Primetime sollte man auf jeden Fall mitnehmen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich auch. So muss ich ehrlich sagen, jetzt auch wenn ich, jetzt wo wir darüber gesprochen haben und so, ich glaube, mit Live-Gucken in der ersten Runde bin ich auf jeden Fall auch gar nicht drin, muss ich sagen. Also ich glaube, da ist mir mein Schlaf dann noch zu wichtig. Also deshalb, da wird dann wahrscheinlich viel im Real-Life oder so geguckt werden und ansonsten können wir dann zur zweiten Runde oder so vielleicht mal darüber reden, weil da muss ich auch echt sagen, also da ist mir mittlerweile mein Schlaf auch echt ein bisschen zu wichtig für, da gucke ich es vielleicht echt eher dann lieber morgens oder so nochmal. Oder wenn es halt wirklich ganz extrem wird, ja, dann muss man halt einen Tag versuchen, ungespoilert durchzukommen, aber das wird dann auf jeden Fall auch tough, aber ja, bin ich mal auch eh gespannt. Wie ist da so ein bisschen dein Plan, Tim? Wie bist du so Thema live gucken und so in den Playoffs?
Ja gut, also was ich gerade schon mal angesprochen habe, so gerade im Osten haben wir jetzt in der ersten Runde zumindest noch ganz angenehme Tip-Off-Zeiten, zumindest an den Wochenenden. Ja, ansonsten in der ersten Runde wird es bei mir auch schwierig. So ein West Coast-Matchup, was irgendwie um 4 oder halb 5 morgens beginnt, werde ich mit Sicherheit auch mal gucken. Gerade wenn dann die Lakers gegen die Grizzlies spielen, da werden wir das ja mit Sicherheit ein paar Mal bekommen. Das würde mich dann wahrscheinlich schon reizen, dann auch mal ein bisschen früher für aufzustehen, aber ansonsten, ja, wird es dann in der ersten Runde schon ziemlich eng. Ab der zweiten Runde wird es wahrscheinlich wieder eine ganz andere Nummer. Das war bei mir letztes Jahr in den Playoffs auch so. Ab der zweiten Runde bin ich teilweise sogar ohne Wecker wach geworden und habe gedacht, ey, jetzt perfekte Zeit zum Basketball gucken, let's go. Aber in der ersten Runde, dafür sind die Begegnungen einfach auch nicht reizvoll genug.
Ja, verrückt. Also ich bin da echt gespannt. Also ich muss ehrlich sagen, das wird teilweise mein Schlaf echt ein bisschen zu heilig für. Werden jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer so, sich an den Kopf packen oder so und sagen, ey, Playoff-Basketball ist die Zeit des Jahres, da muss man mal heftig durch. Aber wir werden älter, Tim, wir werden älter. Deswegen, also, man kann es einfach halt nicht mehr so wie früher.
Nee, das stimmt.
Oh Mann, ey. Jetzt nochmal schön zum Ende, wahrscheinlich so die Zuhörer, die vielleicht schon deutlich älter sind, als wir, so übelst verärgert.
Ja, war ich in den 90ern, habe ich alles mitgenommen.
Ja, genau. Wo wir da nicht mal gerade so in die Winde geschissen haben. So. aber schauen wir mal. Also gerade jetzt auch, wenn wir mal gucken, wann wir uns dann das nächste Mal für den Pod zusammensetzen, müssen wir mal schauen, ob wir es nach der ersten Runde schon zeitlich schaffen und dann halt quasi in der zweiten Runde uns da mal besprechen, weil wie gesagt, ab dann wird es eigentlich auf jeden Fall interessant. Müssen wir mal gucken, wie der zeitliche Faktor bei uns beiden dann so rein spielt. Bei mir geht es jetzt demnächst auch wieder los mit Schule, deshalb, ich hatte jetzt leider die Ferien schon gehabt, war ganz cool, dass man da dann Play-In oder so mal live gucken konnte oder so, aber ja, ansonsten schauen wir dann einfach mal, wie es zeitlich aussieht. Du bist ja jetzt auch erstmal noch ein bisschen am Malochen, ne? Also
ja, bleibt ja nicht deshalb, aus.
Ja, bleibt leider nicht aus. Müssen wir halt mal gucken, wann wir uns dann das nächste Mal wieder zusammensetzen. Aber so, denke ich mal, haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon eine ganz stabile Folge abgerissen hier mit der Playoff-Preview. Tatsächlich ein bisschen kürzer, als ich gedacht hätte. Aber ja, haben wir ja jetzt auch schon angesprochen, die Serien geben es irgendwo nicht so ganz her. Und klar, kannst du da jetzt noch in jedes einzelne Detail reingehen und noch tiefer die Matchups und so analysieren, aber ich denke, wir haben eigentlich zu jeder Serie genug gesagt.
Ja, denke ich auch. Und ich finde auch gerade bei diesem Match oder bei diesen Serien, wo wir jetzt sowieso nicht erwarten, dass das sonderlich spannend wird, da lohnt es sich jetzt auch nicht unbedingt, da jetzt so ganz tief in die Matchups reinzugehen und dann zu sagen, ja, bringt letztendlich sowieso nichts. Deshalb, also Ich glaube, das wäre jetzt auch ein bisschen vergebene Lebensenergie. Ich denke, das Wichtigste haben wir auf jeden Fall gesagt. Und wenn es dann Richtung zweite Runde geht oder dann auch Richtung dritte Runde, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Da kann von mir aus einzelne Serien komplett sezieren, aber ich denke, das ist jetzt einfach noch nicht notwendig.
Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Und ja, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und falls euch die Episode gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Sei es bei Spotify oder auch bei Apple Podcast, würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen, falls ihr uns da die 5 Sterne dalassen würdet. Und falls ihr halt, ja, sagt, nee, 5 Sterne sind nicht drin oder so, dann gerne auch Feedback oder so geben. Warum halt nicht, was ihr euch da, wenn, ja, anders wünschen würdet, das würde uns auf jeden Fall freuen und auch natürlich helfen, wenn ihr uns da, ja, Kritik da lassen würdet. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich auch wie immer bei dir fürs dabei sein, Tim, und würde dir auch wieder die letzten Worte übergeben. Ich verabschiede mich, macht's gut und haut rein. Ciao.
Danke, dass ihr dabei wart. Genießt die Playoffs und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao.